Herzlich willkommen bei Fitte Gastro, dem auch kulinarischen Podcast mit Team Melzer und Sebastian E. Merget. Heute haben wir eine Regisseur-Legende zu Gast, dessen neuer Film Der Spitzname mit unter anderem Christoph, Maria Herbst, Caroline Peters, Florian David Fitz, Janina Use und Iris Berben gerade in die Kinos gekommen ist. So würde das Intro klingen, wenn die Worte alle so falsch ausgesprochen werden würden, wie der Vorname von unserem Gast eigentlich immer. Es ist nämlich nicht Sönke Wortmann, sondern Sönke Wortmann. Viel Spaß und frohes neues Jahr.
Ey, sag mal, du musst mir das erklären, Tim. Eine Bewegungsallergie.
Ja. Wo hast du das denn her?
Das gibt's wirklich nicht. Das hast du gesagt. Das gibt's. Man kann keine Bewegungs.
Doch, kann man.
Nee, Tim, nee.
Doch.
Also ganz sicher ist es keine diagnostizierte Sache.
Doch, hat der Professor gesagt.
Ja.
Sportuni Hamburg.
Nach wie viel Weiden?
Nee, während einer Doku. Ich glaube, das haben sie nicht reingeschnitten. Jetzt weiß ich nicht. Also ärgere ich mich auch maßlos, weil ich habe ihm gesagt, dass ich mich generell schon immer, auch als ich kleiner war, nach körperlicher, also na, wo, als ich anfing, so Sport zu machen, richtig Sport.
Ich höre dir zu.
Dass ich mich oft nicht gut gefühlt habe und dass ich danach oft so grippal bin und wirklich auch zu Zeiten, wo ich weder Alkohol getrunken habe, weil ich noch gar nicht Alkohol noch geraucht habe oder irgendwas übergewichtig war, da war ich in der Blüte meines Lebens, da hatte ich ein 12-Pack, da war ich ein da war ich reine Muskelmasse, 0 Gramm Körperfett, so, da war ich ein Top-Athlet, da bin ich aus dem Stand 1,50 Meter gesprungen.
Ja, was willst du denn sagen?
Naja, ich konnte das alles. Ich konnte 16 Kilometer am Stück laufen. Ich konnte alles. Ich habe keine Seitenstiche gehabt. Danach ging es mir immer schlecht.
Also, wenn man.
Ich habe mit Bauchschmerzen zu Hause gelegen. Ich habe grippale, wie heißt das hier?
Infekte.
Nein, nicht Infekte, sondern
Anzeichen.
So Anzeichen gehabt, so diese Gliederschmerzen,
ja, Symptome.
Diese dubiosen Muskelschmerzen, ja, dieses ja. Ziehen, dieses Ganze. Und ich habe lange gebraucht, immer mich, um da wegzukommen. Und hätte ich damals schon Ibuprofen, Aspirin oder ähnliches gekannt, leck mich am Arsch.
Also wenn man das Wort Bewegungsallergie googelt,
ja.
Dann fragt mich Google auch im zweiten Moment.
Bist du dumm?
Meinten Sie Bewegungsenergie?
Nee. Ja, aber was ist der erste Punkt?
Das gibt's nicht, Bewegungsallergie.
Doch.
Also Sportallergie. Man kann tatsächlich allergisch sein.
Guck.
Gegen Bewegung.
Ja.
Starke Müdigkeit.
Ja.
Ein allgemeines Schwächegefühl.
Ja. Siehst, das googelt sogar. Stimmt sogar, ne?
Naja. Ja, aber...
Ja, was ist das Arbeit?
Bauchschmerzen,
ja.
Hautschwellungen, Rötungen, ja. Nesselsucht, Atemnot bis zu einem allergischen Schock.
Ja.
Das hast du, ja?
Ja.
Okay.
So, und jetzt lacht ihr mal nicht mehr. Nur weil ich als kleiner, dicker Mann das sage,
es ist das sehr lustig.
Es ist aber, Aber da, ich meine, es ist eine gute Story in jeder Kneipe.
In der Tat.
So? Du hast es nicht geglaubt?
Nein, das ist auch nichts, dass man glauben kann eigentlich.
Aber es steht doch da.
Ja, aber wenn dir das auf der österreichischen Homepage, wenn dir das jemand erzählen würde, dann würdest du würdest bis nach Jericho lachen.
Nee.
Doch, das glaube ich aber schon.
Nein.
Ach komm, der Bewegungsarzt.
Also eine Pilzphobie finde ich eigenartig. Phobien finde ich manchmal
was jetzt?
Lustig.
Pilzbier oder Pilz
essen. Also es gibt ja Phobien. So, die sind oft, man weiß ja nicht, wo die herkommen, aber irgendwie löst das in dir was aus. Und wir hatten mal einen Gast, der hatte eine Pilzphobie. Und das hat drum gebeten, bitte keine Pilze. Weil schon beim Sehen. So, und dann haben wir gesagt, alles klar, machen wir nicht. Und dann haben wir aber eins vergessen, dass er auf den zweiten Teller, der auch auf den Tisch gegangen ist, waren auch Pilze drauf.
Ach so.
Und dann hat er diese Pilze gesehen und hat wirklich an Hysterie, also ich weiß nicht, ob man das Hysterie oder so also jetzt, ne, aber hyperventiliert.
Ach, wirklich?
Ja, richtig krass. Das war nicht lustig. Und wenn ich das jetzt so erzähle, eine Pilzphobie, dann kann ich mir ein Grinsen nicht verkneifen, obwohl ich weiß, wie beschissen das für den Typen war. Das tat uns auch wirklich leid.
Also,
aber beschissen, lustig. So.
Beschissen ist das auch nicht für den Typen, sondern für unseren Gast. Der musste nämlich warten, weil du wieder mal zu spät bist.
Rein, wegen wir machen das Geplänkel, hängen wir hinten an.
Nee, wir machen jetzt ganz schnell, wer bin ich? Er ist in keinem sozialen Medium unterwegs, unser heutiger Gast.
Keinen?
In keinem sozialen Medium.
Okay.
Er pflegt eine große Liebe zum Ruhrgebiet.
Mhm.
Er würde gerne irgendwann mit dem Rucksack durch Südamerika reisen.
Schön.
Er war früher sehr schüchtern.
Früher?
Ja, ich würde fast, also ich schätze ihn ein, dass das auch heute noch, also eher zu den Introvertierten gehört. Mhm. Er bereut es, keine Sprache gelernt zu haben, Französisch oder Spanisch oder sowas. Und wie eigentlich fast jeder Gast bereut es, kein Instrument gespielt zu haben. Komisch, dass wir das alle bereuen. Also ich nicht, habe eins gespielt.
Nein, das ist, ich glaube, dass eben auch ganz, also ganz viele Menschen, die jetzt hier sitzen, gerade aus der Gastronomie, ich will jetzt nicht sagen, aus einem bildungsfernen Umfeld kommt, aber eher so, also ich finde es vereint schon oft, dass die Elternhäuser auch oft mit sehr starker Arbeit in
Verbindung. Ah, unser heutiger Gast ist kein Gastronom.
Oh.
Und auch kein Koch. Keine Gastronomin und auch keine Köchin. Jetzt rate, welches Klavier, ja.
Klavier?
Jetzt rate, welches Klavier er gerne als Instrument gelernt
hat. Das Klavier hätte er gerne als
Klavier. Unser heutiger Gast isst wahnsinnig gerne. Und ja, die Begründung finde ich schön. Es schmeckt ihm einfach unheimlich gut. Mhm. Das finde ich wirklich schön.
Ja, ja.
Kann Essen anders Spaß machen als Spaß machen? Also gibt's, also kann man, gibt es wirklich Menschen, die ein Essen ganz wirklich genießen?
Ja, es gibt ja, die deutsche Sprache ist so exakt und manchmal so unvariabel. Spaß machen finde ich immer ein komisches Wort. Freude machen ist da,
ja,
ne? Also weil Spaß ist was anderes.
Ja.
Freude machen und lecker ist auch so. Lecker ist irgendwann auch ausgelutscht. Lecker ist halt irgendwie, was ist denn super lecker, arschlecker? Also das lecker ist lecker.
Ja.
Da haben wir leider nichts. Wir haben keinen anderen Begriff dafür. Und oder nicht wirklich wohlschmecken, feinschmecken, aber das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Was war die Frage, ob das
Essen wirklich schmecken an, also ob es Leute gibt, die sagen, ich esse einfach gerne, weil es schmeckt so gut. Ja. Also nicht im Sinne.
Ich hoffe fast alle.
Ja. Also ob Leute anders an Essen rangehen, so meine ich das. Also dass Leute sagen, ich finde den Akt des Essens, egal was, so besonders, dass sie anders essen als ich, meinetwegen. Also anders genießen oder
wie? Ja, ja,
das anders rangehen.
Ja, ja, in dem sie den Kopf ausmachen.
Ja, genau.
Das ich glaube, er hat keinen Kopf beim Essen.
Ja, das ist gut, ne? Ja. Das ist gut, oder?
Ja. Also ich finde es ja.
Deshalb,
man fragt mich immer, oh, können Sie überhaupt noch normal essen gehen? Ich bin der beste normale Essengeher, weil ich vorher immer über Essen nachdenke, nachher über Essen nachdenke und beim Essen nicht mehr über Essen nachdenke. Dann esse ich nur.
Ja.
Das wirkt dann manchmal belanglos, also weil ich dann auch so in den feineren Restaurants, da hat der Kellner gerade erklärt, was es ist und ich so, ob, Entschuldigung, weil ich schon gegessen habe.
Ja, kann ich verstehen. Du wolltest noch irgendwas sagen?
Mhm. Nee.
Nee, wolltest du nicht. Er isst fast alles, was auf den Tisch kommt. Er würde unheimlich gerne kochen lernen. Er isst nämlich eigentlich alles, bis auf, ich habe das noch nie gehört, Weinsuppe.
Klingt für mich nach so einer gebundenen Rindsbouillon mit Wein und Sahne. Oder
müssen wir ihn fragen? Ja. Er hat die einmal gegessen und musste über den Tisch kotzen.
Hui.
Auf Sterneküche sagt er, kommt er gar nicht mal so klar, weil die Weinbegleitung immer etwas schwierig ist.
Muss er ja nicht nehmen.
So etwas wie Tim und die Bullerei, das mag er gerne.
Schön.
Bei dem Begriff modernes Wirtshaus geht ein Bild auf.
Ja.
Er würde für das Toll. Genre, das er bedient, das Bild des modernen Wirtshauses gerne als Anspruch benennen. In erster Linie mich zu unterhalten und mit ein paar Gewürzen abschmecken, damit es dann etwas tiefer geht.
Könnte das sein, dass er ein Schauspieler ist?
Nee. Aber er arbeitet mit vielen Schauspielern zusammen.
Er ist ein Manager von einem Schauspieler.
Nee, auch nicht.
Regisseur von Schauspielern. Ein Kameramann von Schauspielern.
Ja, genau. Also Regisseur. Regisseur nicht von Schauspielern, sondern er ist Regisseur.
Ja.
Er ist Regisseur. Mhm. Kennst du Regisseure?
Namentlich?
Ja.
Mit Kulinarik?
Nee.
Nee, dann weiß ich erstmal nicht. Sag erstmal weiter.
Nee, er war Mitglied bei den Grünen und eine Vorliebe für Werbespots. Er war Fußballer, bevor er Regisseur wurde.
Oh, wer war das?
Er spielte als junger Mann Fußball auf professionellem Niveau und stand beim Westfalen-Oberligisten 1. FC Paderborn unter Vertrag.
Oh, ich hätte jetzt Darmstadt gedacht. Hat er da auch gespielt, weißt du das?
Nee. Nee.
Und das, jetzt ist das Geile, jetzt habe ich einen Geruch in der Nase.
Ich wüsste.
Es formt sich ein Bild, nur der Kopf ist noch nicht drauf.
Ja, pass auf, vielleicht kommt er jetzt. Weil er ist ein Pionier für Fußballfilme. Also er hat einen Fußballfilm gemacht, einer der bekanntesten deutschen Fußballfilme ever, der nicht nur sportlich, sondern auch emotional und gesellschaftlich voll ins Schwarze getroffen hat.
Dann ist das Bild jetzt kaputt. Ist das der Sönke?
Ja.
Ist das der Wortmann?
Ja, aber weißt du was?
Ja.
man spricht ihn Sönke aus.
Also Sönke ist ein Backpfeifenname.
Ja, aber man spricht ihn so aus.
Ja, dann
Sönke.
Sönke. Was macht der denn hier?
Ja, der ist wegen uns hier.
Wie schön.
Und wegen eines Filmes hier eh unterwegs, aber da hat er gesagt, dann kommt er mal bei uns vorbei. Wirklich? Wir holen jetzt mal Sönke Wortmann rein, falls er überhaupt noch Bock hat. Der hat ja nur gewartet, der arme Kerl. Der hat noch Bock.
Das tut mir wirklich leid.
Ist nicht so. Mein Zug geht erst um.
Ich hoffe, du hast die Erklärung gehört.
Ich habe nur Mitarbeiter gehört.
Ja, manchmal das Mitarbeiter Problematiken sind ja, und dann bin ich schon jemand, der es gerne klärt und nicht sagt morgen. Ja. So, sondern da wurde ich ein bisschen festhalten. In dem Wirtshaus.
Okay.
Schön, dass dir dieser Begriff aufgefallen ist. Ich denke nämlich auch immer wieder, was für eine schöne Wortkreation. Es reagiert nur keiner drauf.
Also A, Wirtshaus, aber auch modernes. Nee,
modernes Wirtshaus.
Ja, finde ich auch.
Oder ein zeitgemäßes Wirtshaus.
Ja, ja, finde ich auch. Schön.
Ganz kurz, ist hier irgendetwas drin, was dich anspricht und du sagst, da hast du Bock drauf? Alkoholfreies oder nicht alkoholfreies, etwas Süßes?
Ich würde die Apfelschorle nehmen, die mich da anlacht.
Sparkling Cedar ist das.
Ist das gleiche, ne? Da steht Apple drauf, ja, ja. Das probiere ich mal, gerne.
Ja. Sonst kriegen wir bestimmt eine Apfelsaftschorle.
Auf jeden Fall.
Ich habe 100 Euro. Für 100 Euro kriegen wir wohl neue. Weiß nicht, wurde hier gleich angeflaumt.
Ja, was heißt angeflaumt?
Angeflaumt. Nein,
den Schuh musst du dir anziehen.
Tue ich auch.
Du bist extrem unpünktlich gewesen. Auch zu Recht. Du hast ja bei der letzten Aufzeichnung hast du noch gesagt, ich bin immer pünktlich. Und dann haben wir gesagt, wir führen Geld ein.
Ja, und? So. Was haben wir gesagt? 1 Euro pro Minute?
Nee, 100 Euro pro Minute hast du gepöbelt. Hast du gepöbelt, das waren deine Worte.
Ja, gut, aber bei mir steht im Timer...
Und jetzt mit zwei Fuffis ab.
16:28 steht da drin.
Ein Scheiß. Schön, dass du
da bist. Bei mir stand 16:05 und das war so eine komische Zeit. Und da hat Julia gesagt, naja, der kommt immer mindestens 5 Minuten zu spät. Deswegen steht da 16:05, was ich einen smarten Move finde. So wie früher bei Lufthansa, die haben dann irgendwann, die waren immer zu spät und haben dann einfach die Ankunftszeit 10 Minuten nach hinten gelegt bei innerdeutschen Flügen, was ich jetzt nicht mehr tue, jetzt fahre ich nur noch Zug, aber und dann waren die auf einmal immer pünktlich.
Ja.
Wirklich?
Ja, also den smarten Move, also ich muss noch kurz erklären, den kennt Tim gar nicht, weil Tim bekommt ja die Disposition nicht zugeschickt, sonst wüsste er, wer Gast ist. Tim, seit Jahren steht in der Disposition, Beginn Podcast, sagen wir mal 16 Uhr, Ankunft Tim, 16:05 Uhr.
Steht, ja?
Ja, klar. Es ist der eingeplant, dass du die
Akademie. Ich dachte, die 5 Minuten sind wegen des Geplänkels.
Nein.
Toll. Aber warum ist denn Sönke ein Backpfeifenname?
Sehr gute Frage.
Sönke.
Ja, ja, klar.
Weil, hast du Kinder?
Ja.
Schlägst du die Kinder?
Nein, aber bist du nicht manchmal unterwegs auf Spielplätzen oder Fußballplätzen und dann gibt es einen Typus Eltern, der die Kindernamen auf eine sehr spezielle Art und Weise ausspricht, dass du immer denkst, oh, die armen Kinder.
Meine eigenen oder andere?
Ne, andere, nur die anderen.
Ja, ja, überhaupt so, die Namensgebung ist natürlich schon mal diskutabel. Also Jan Arne zum Beispiel habe ich neulich gehört. Da denke ich so, würde ich
jetzt
nicht... Wenn du
das jetzt lautmale, ich bin ja ein sehr bildlicher Mensch und mit viel Klängen und Gerüchen und Bildern im Kopf. Mhm. Und wenn du jetzt Jan Arne, und jetzt tut mir das leid, jetzt habe ich Jan Arne schon ein bisschen vorverurteilt.
Also eins muss man dir wirklich lassen, Tim. Du hast dich da wirklich mit einem sehr guten Bild aus der Fähre gezogen, weil es stimmt, was du sagst. Es stimmt wirklich. Und Jan Arne ist auch ein gutes Beispiel.
Ja.
Jan Arne! Weißt du genau?
Und jetzt ist Jan Arne. Und Sönke hat was Warmes. Und wenn auch Sönke wird.
Nee.
Sönke.
Nee,
Sönke. Nein, ich übertreibe das ja. Sönke sagt ja auch keiner. Aber die Verkürzung der Vokale macht manchmal ein anderes Bild der Elterntiere auf.
Ja, ja, nenn ich ja, so. Ja, das kann man so sehen. Soll ich sagen, mein Name ist ja da, wo ich groß geworden bin, in Nordrhein-Westfalen, relativ selten, also gut wie unbekannt.
Ja.
Das war mir früher auch immer peinlich. Ich war tatsächlich schüchtern und immer, wenn ich meinen Namen sagen sollte, dann kamen immer Gegenfragen. Hä? Wie?
Wirklich?
Ja, und ist es nicht, ja, und du bist ja Schleswig-Holsteiner, wie ich weiß.
Ja.
Und da gibt's den Namen ja relativ oft, deswegen hat mich gewundert, dass ausgerechnet aus deinem Mund auf einmal so ein H mitgeschimmert hat hinter dem Ö. Und ich habe mich nur gewundert, also es war jetzt auch nicht zu lang, aber ich sag dann immer zu Hause, sag ich immer, wie Köln oder Mönch, weil da ist ja auch kein H hinter, in meinem Namen auch nicht.
Sönke.
Also nicht Mönch oder Köln.
Ja, ich habe es auf die Verknappung gezogen. Die Verknappung hat manchmal was... Ich kenne doch die Leute.
Ich verstehe dich tatsächlich. Ich glaube einfach, dass ein Name wie Sönke gesellschaftlich falsch eingebürgert worden ist. Irgendeiner fing mal, ich hatte nämlich meinen Sönke bei mir in der Klasse und der wurde auch Sönke genannt. Ja, nicht Sönke, aber wahrscheinlich.
Da hieß er Sönke, kann sein, dass er Sönke hieß und wir haben es einfach nur.
Ja, natürlich, das ist bestimmt gewesen. Also so wie ich das jetzt verstehe, wird Sönke immer als Sönke ausgesprochen. Ich
eigentlich
jetzt, wir machen gleich mal ein Experiment, aber damit das nochmal allen klar ist. So, wir beide haben jetzt Kinder zusammen, 5 Stück.
Mhm. Ja? Ihr zwei als Paar?
Ja, wir beide jetzt.
Gut, alle adoptiert natürlich.
So. Jetzt guck mal, wir sind voll am Gender-Thema dran.
So, und jetzt suchen wir 5 Namen. Die wir so rufen, dass wir die Person vor Augen haben, die ich gerade umschrieben habe.
Oh, da musst du anfangen. Dann.
Ja, ich mache es mir relativ einfach. Jan Arne.
Wie rufst du denn den Herrn Liefers am Set, wenn er nicht das macht, spielt, was er soll? Jan Josef!
Nee, ja, Josef. Im Prinzip ist das so. Also mit dem war ich noch nicht am Set, aber er heißt Jan, das weiß ich. Ne? Und wenn man dann ungeduldig wird, sagt man dann vielleicht Jan Josef.
Ja, auch. Okay.
Oder bei Dieter, ne? Und dann kommt dann so ein, wenn's eng wird, Hans Dieter, so heißt nämlich mein Bruder. Ja. Ins Spiel. Also da wusste er immer,
jetzt gibt's Ärger. Jan Josef hat für mich eher was Süddeutsches und da gehe ich von der Zeit. Also Jan Josef hat eher ein bisschen was, ich will nicht sagen gleich Mittelschnauzer, aber so ein bisschen Kaiser Wilhelm-Style. Also das hat so ein bisschen diese Tonalität. Ja, ja, ja. Ich rede ja hier von einer anderen Variante.
Ja, aber sorry, ich habe euer Spiel unterbrochen.
Nee, du bist mit drin. Hä? Du hängst mit drin. Also ich habe vorgelegt, Jan Arne.
Ja. Und dann bitte, Sönke.
Oh, jetzt schon gleich am Anfang so ein Test hier. Habe ich jetzt gar nicht vor, aber sag du doch mal, dann komme ich vielleicht.
Also ich würde auch auf den Doppelnamen tatsächlich gehen.
Ne? Ja, ich wollte Klaus-Dieter sagen, aber das ist ja dann zu einfach nach Jan Arne.
Ich hätte Jan Philipp gesagt.
Auch nicht wirklich.
Ja. Nee, auch nicht wirklich. Ich darf ja sagen, was ich will.
Ich würde eher sagen, so eine Liefke.
Lefke.
Ja, also schon diese nordischen Dinger. Ach, das gut, ist schon, das sind die armen Kinder, die mit den auswaschbaren Windeln rumlaufen müssen, die nicht sitzen. Das hat so eine gewisse.
Ich kenne Lefke oder Lefke.
Das hat so ein bisschen was.
Also trotzdem, ich bleib erstmal bei meinem Jan Philipp und jetzt ist Sönke dran.
Ja, ich tendiere auch zu 2 Namen und wenn ich da auf die Wand gucke, dann steht da Sebastian E. Merget und dann habe ich meinen Spruch gehört, trau keinem, der seinen 2. Vornamen abkürzt. Und jetzt sehe ich genau das.
Wofür steht immer das E?
Emanuel.
Warum Emanuel? Habe ich schon mal gefragt. Ne?
Das ist der Zweitname, den meine Eltern mir gegeben haben.
Ja. Ich weiß schon nicht. Ist auch sehr lang. Sebastian Emanuel, da kann man schon holpern. Aber, aber warum überhaupt das E? Sebastian Merget ist doch auch schön.
Ja, mein ehemaliges Management sagte mal, das wäre ein positiver Stolperer. Ja. Der mich vielleicht ein bisschen bekannter machen könnte. Das war die Idee dahinter. So wie Pierre M. Krause oder Johannes B. Kerner.
Ja, ja, ich weiß. Ich meine jetzt nicht nur dich, sondern ich generell habe ich es halt mal gelesen und immer wenn es fällt mir auf, dass es tatsächlich oft so war.
Also, ja, ist interessant.
Ich kenne ich jetzt nicht. Ich wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber
da wir haben ja telefoniert. Das war ja einigermaßen vertrauensvoll.
Bei uns ist das ganz interessant in der Namensgebung. Wir haben Freunde, die haben 3 Kinder und da hat die Mutter immer gesagt, für sie ist wichtig, dass der Name, wenn er ausgesprochen wird, Englisch und Deutsch schreibbar ist.
Ah ja.
So einfach, um es einfacher zu machen, dieses Wegbuchstabieren. Ja, ich weiß nicht, ob du jemals an Schulen warst und sowas wie Autogrammstunden gegeben hast. Und ich sitze bei jedem Namen wie.
Ja, genau.
Wie. Also gar nicht, weil auch jeder, selbst die Klangnamen, die du selber normalerweise schreiben könntest, einfach anders geschrieben werden inzwischen. Mhm. Also mit Absicht, damit sie nochmal wieder individueller sind. Und dann hast du auf einmal einen Philipp mit F-I-L-L-I-B und dann schaffst du aber den P, ne, P-H-I-L-L-P-P geschrieben und dann kriegst du noch einen vorwurfsvollen Blick dafür und dann kannst du die Autogrammkarte wieder in die Tonne schmeißen.
Ja, das stimmt.
Also ich habe wirklich ungefähr 150 Autogrammkarten zu Hause, also bei uns, wo ich den Namen falsch geschrieben habe.
Und hast du die dann behalten, oder?
Ja.
So als Andenken.
Ja, irgendwann hole ich die raus, irgendwann mache ich einen Comedy-Programm.
Machst ein Buch raus.
Ja,
okay.
Irgendwie sowas. Ja. Und auch diese, ich würde auch sehr gerne, und es ist ja wissenschaftlich inzwischen auch schon bewiesen, zumindest in meinem Mopo-Halbwissen, dass man alleine durch Namensgebung schon den Lebensweg der Person mit beeinflussen kann.
Ja, das mit Sicherheit.
Kann ich mir auch vorstellen.
Also, aber mit Scheißnamen.
Nee, positiv als auch negativ.
Ja.
Ich finde immer die Namen schwierig, die man erklären oder buchstabieren muss.
Ja,
da kenne ich jemand näher. Ja, da musst du jetzt erraten, wie die geschrieben wird. Ne?
Ich dachte, es wäre ein R.
Nee, siehste. Und das finde ich ein bisschen problematisch.
Aber er drückt sich erfolgreich um den Namen, den er sich...
Nee, ich glaube, das Ding ist auch durch.
Das Ding ist ja schon durch.
Ja, ich glaube auch. Weiter.
Das war
ja müssen nicht auf fünf Namen
sehr kommen. Klar gemacht. Wir sind uns sehr...
Stark, gut.
Das Ding haben wir klar gemacht.
Das ist gut.
Habe ich gelernt. Ja, okay. Auch mal zum Ende kommen.
Es gibt ja noch andere Themen
alles außer vorne. Hervorragend.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Liebe Fietes, herzlich willkommen zu einer besonders geschmackvollen Folge unseres auch kulinarischen Podcasts. Denn heute servieren wir direkt mal einen der erfolgreichsten Regisseure Deutschlands, Sönke Wortmann. Spezialist, wenn es nicht nur darum geht, Bilder zum Sprechen zu bringen, sondern auch um Geschichten mit Herz und Humor zu inszenieren. Wirft man einen Blick hinter die Kamera des Mannes, der schon so lange hinter eben dieser steht, findet man raus, geboren als Sohn eines Bergmanns am 25. August 1959 in Mahl, mitten im Ruhrgebiet. Und Sönke Wortmann, der nach dem Abitur zunächst Fußballprofi werden wollte und in der dritten Liga spielte, wusste früh, wie man Geschichten erzählt. Ob auf dem Bolzplatz oder später auf den großen Leinwänden der Welt. Fun Fact, seine Fußballerkarriere wurde zugunsten des Studiums beendet. Aber dass er die Kombination von Fußball und Film dennoch gekonnt zu nutzen wusste, hat er spätestens mit Das Wunder von Bern bewiesen. Apropos Studium, Sönke Wortmann wollte ursprünglich einen ganz anderen Karriereweg einschlagen. Vor seiner Zeit an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studierte er ein paar Semester Soziologie. Ein Studium, das ihm vielleicht sogar später dabei half, den Menschen und seine sozialen Dynamiken so präzise einzufangen, wie wir es aus seinen Filmen kennen. Sönke Wortmann ist nicht nur ein Regisseur, der mit Filmen wie Der bewegte Mann oder Frau Müller muss weg bewiesen hat, dass er pointierten Humor und gesellschaftliche Themen meisterhaft verbinden kann. Er ist auch einer von der Sorte, die privat die Ruhe suchen, die der Trubel des Filmgeschäfts sehr selten zulässt. Und dann, vielleicht einer der Gründe, warum er heute hier ist, kocht er. Zwar recht klein und fein und weit weg von aufwendig und kompliziert, aber er kocht. Bolognese und sowas. Soul Food für den Gaumen eben. Wir freuen uns jetzt auf Soul für Herz, Ohren und alles Weitere und freuen uns auf den Mann, der schon von Berufswegen her gerne die kleinen gesellschaftlichen Themen des Lebens auf die Schippe nimmt und sagen herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist, Sönke Wortmann.
Aber ich bleib beim Namen.
Finde ich gut.
Weil, nochmal, ich denke die ganze Zeit drüber nach, du bist wirklich der erste Mensch in meinem Umfeld, bei Interviews etc., privater Natur, der diese Umschreibung von modernem Wirtshaus wahrgenommen hat und die auch dann noch pointiert rausarbeiten kann, weil am Ende des Tages ist es genau das, was es ist. Das sagt alles. Ich finde, das sagt alles das, was die Bullerei auf eine Art und Weise ist. Wie ist das bei Filmen?
Ich wollte gerade sagen, es ist ähnlich. Also ich mochte ja, das Wort mochte ich sehr gerne und da habe ich gedacht, ja, das ist bei mir eigentlich auch so. Also ich mache ja meistens Komödien und da gibt's ja solche und solche und ich versuche dann schon Komödien zu machen, die noch einen Hauch mehr haben. Also die so ein bisschen abgeschmeckter sind als so Schenkelklopf-Dinger. Mhm. Das versuche ich und das sehe ich in der Gastronomie bei manchen Lokalen eben auch und das gefällt mir. Also da sehe ich mich, da kann ich mich wiederfinden.
Ich finde das eine ganz große Schwäche am deutschen Fernsehen, dass oft die Titel der Sendung.
Sendung oder Filme?
Sendung. Sendung. Also insbesondere Sendung. Ich mache ja mehr Fernsehen als Filme. Das heißt, da kann ich ein bisschen. Also wenn ich manchmal. Na, eine Sendung, die wir selber produzieren haben, das Beste für die Gäste. Ja, finde ich nicht so stark.
Nicht so stark. Wann war das? Schon länger her?
Nee, ist dieses Jahr gelaufen mit Frank Rosin und anderen Leuten. So, das geht eigentlich, ein schönes Konzept.
Ach so, ja, das hast du nicht mitgemacht.
Aber vom Konzept her ist es eigentlich, dass wir die Realität versuchen in ein Studio zu packen, nämlich, was ist unsere Hauptaufgabe? Wir haben ein gewisses Potenzial an Gästen und die gibt es in Hamburg nur, also in jeder Stadt gibt es die Anwohnerzahl, davon sind so und so viel Prozent regelmäßige Restaurantgänger. Und jetzt musst du dich so interessant gestalten, dass wenn sie Lust haben, essen zu gehen, nicht vielleicht zu einem vergleichbaren Mitbewerber gehen, sondern zu dir. Und das ist deine eigentliche Aufgabe. Das machst du mit Essen, Service, Atmosphäre, Preis-Leistung etc. Und das sollte die Sendung darstellen. Wir waren Viererteams gegeneinander gestellt, zwei Köche und gesagt, hier sind die Zutaten. Und jetzt kocht so, dass nur die Gäste, das ist das einzige Kriterium, die Gäste entscheiden sich für euer Restaurant. Das müsst ihr machen. Mhm. Und ich finde das eine zauberhafte Idee. Und dann aber, Und das kann auch rotzig werden und es kann auch straight sein. Das heißt, du machst eigentlich das Fenster auf mit dieser Idee, auch für eine Currywurst oder für einen Gyros-Teller oder für, da geht es nicht um dezidierte Ausarbeitung, sondern um Atmosphärik auf dem Teller. Und dann kommt der Titel, das Beste für die Gäste.
Kannst du da nicht ein Veto einlegen und sagen, Leute, habt ihr nicht was Besseres? Das, was du beschreibst, finde ich auch sehr interessant, aber ich würde mir dann die Sendung aufgrund des Titels nicht angucken.
Ja, das meine ich ja. Hast du die mitproduziert? Und dann hast du nicht...
Nein, das war eine Senderentscheidung.
Das ist ja wirklich interessant.
Der Senderhoheit. Und das ist ja oft bei mir schmecklich, gibt nicht. Gott, habe ich den Namen gehasst, diese Sendung. Meine eigenen, meine ersten.
Ja, aber ich finde, das ist eine andere Kategorie.
Kitchen Impossible zu dem Zeitpunkt auch noch.
Das finde ich aber gut. Also vom Titel her.
Ich habe es gehasst, weil in dem Moment natürlich Mission Impossible die einzige Referenz war und wir noch keine Eigenständigkeit hatten. Und dann dachte ich so, oh, wirklich, wir sind so kurz vorm Friseur. Also,
wie hättest du denn das Beste für die Gäste genannt, wenn du die Entscheidungsgewalt gehabt hättest, in welche Richtung?
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, relativ einfach. Gibt es aber auch irgendwas mit irgendwie nur mein Restaurant oder irgendwie sowas ganz Simples. Also, aber ich weiß es nicht mehr. Wir hatten so viele Namen drauf und zum Schluss ist auch nicht schlimm. Ist halt so, manche Leute finden das Kitchen Impossible, war ich noch am Anfang. So lustig, Tom Cruise für Arme irgendwie kocht ein bisschen und am Ende des Tages ist es nur Kochen. Da hatten wir aber noch gar nicht dieses Gefühl für die Metaebene, die wir mit diesem Format, das war ja nicht absehbar, was für Momente wir kreieren und dass wir in der Lage sind, die auch einzufangen, als auch atmosphärisch gut darzustellen. Das war uns nicht bewusst. Am Anfang war es eine Kochreisesendung, ein bisschen.
Aber im Nachhinein ist der Titel natürlich klasse. Ne?
Wann steht denn der Titel bei so einem Drehbuch? Bevor das Drehbuch geschrieben wird oder danach oder währenddessen?
Wenn es ein Roman ist und vielleicht sogar ein Bestseller ist, dann sollte man den Titel nicht ändern, weil da gehen die Leute ja teilweise da rein, um dann die Verfilmung zu sehen. Und dann gibt es Filme, die, ja, da geht sehr schnell und man hat sofort den richtigen, den berichtigen. Das ist oft auch die erste Idee, die man hat. Und dann gibt es Titel, wo man noch bis kurz vor Schluss irgendwie noch alle anschreibt, habt ihr einen Vorschlag, ne? Also vom Filmteam und es wird dann immer alberner und irgendwann gibt es dann Titel. Hätte ich auch ein Beispiel, also der Film Contra, das war mein drittletzter Film, glaube ich, da haben wir lange überlegt, ob Contra der richtige ist. Es geht ja um so eine Geschichte zwischen einem Uniprofessor, der so irgendwie ja sehr konservativ ist und einer jungen migrantischen Studentin und wie die miteinander umgehen. Und das hieß dann irgendwann mal so zwischen den Zeilen und da kriege ich dann auch...
Das war es mit Herbst.
Mit Herbst, genau.
Und
Nilan Faruk.
Und sie hieß Schuster, die Studentin? Hatte die nicht ein nee, da verwechsel ich das, aber das mit Herbst, ja.
Ja, ja. Nilam Faruk hieß die.
Personen auch dargestellt werden und eine Chance haben, auch dargestellt zu werden.
Finde ich auch.
Also nicht nur platitüdenartig als das komplette Arschloch dargestellt werden, also wo jeder, wo du Empörung, ich mag das in der Person insbesondere, wo man auch manchmal, wenn man ganz ehrlich ist, sich selber auch erwischt hat schon.
Ja,
nicht,
das stimmt.
Nicht im Exzess, nicht in der Spitze der Sprache, auch nicht im Exzess aber in der Denke.
Ja.
Das finde ich immer am besten. Das sind immer, bin ich jetzt.
Aber warte mal ganz kurz noch, was waren das für Namen dann, die da noch zur Debatte standen?
Ja, wie gesagt, zwischen den Zeilen und dann wird es irgendwann albern und die habe ich da auch schon wieder verdrängt.
Ah, okay.
Ne, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber dann gibt es mal ganz einfache Sachen, zum Beispiel ein französisches Theaterstück, der Vorname hieß es. Das geht um so ein Abendessen in der Familie und einer kommt raus und sagt, möchte sein Kind Adolf nennen. Die sind also schwanger und darüber entspinnt sich dann der größte Familienkrach, den man sich vorstellen kann. Dann haben wir auch Spaß gesagt, wenn das ein Erfolg wird, dann machen wir eine Fortsetzung. Mhm. Den nennen wir dann der Nachname. Das kam auch so. Der Film wurde auch gedreht und jetzt kommt jetzt gerade der dritte Teil der Trilogie jetzt der Spitzname im Kino. Und das ist natürlich immer herrlich einfach, wenn man darüber nicht mehr nachdenken muss.
Ja, das stimmt.
Aber guck mal, ich weiß, dass es diesen Film gibt, die Trilogie. Ich hänge gleich noch eine Frage an. Wusste jetzt wirklich nicht, dass du der Regisseur bist von diesem Film. Aber wie lustig, dass wir jetzt schon alleine namentlich ungefragt schon über diese Namensdiskussion reinkommen, daran zu kommen. Ja. Ich wollte mich nämlich gerade outen.
Ich habe einfach gut vorbereitet.
Ich habe ein Riesenproblem.
Du hast auch keinen meiner Filme gesehen.
Doch. Ich sogar eine ganze Menge, glaube ich. Mein Problem ist nur, ich merke mir es einfach, ich könnte wahrscheinlich, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, ich merke mir keine Filmtitel, ich merke mir keine Namen und ich merke mir keinen, also ich beschäftige mich ganz selten mit dem Gesamtwerk. Ich habe wirklich so ein Ding, weil ich manchmal zu viel in meinem Kopf bin, dass ich nur in dem Moment den Fokus drauf lege und dann vergesse. Also ich sag immer bei Dingen wie Guy Ritchie oder so, hier der Mann von Madonna. Das ist 39 Jahre her. Ich frage mich jetzt nach einem einzigen Film.
Der diesen Film da gemacht hat, der, na, da, wo der eine mitgespielt hat, der
die,
auch.
Die beiden mit dem Training, wo das, ach nee, das war der andere.
Snatch. Ja.
So, ich kann mir Namen im Kontext nicht merken. Deshalb wollte ich fragen, ob das sehr unhöflich ist, wenn ich dich einmal ganz kurz drum bitte, weil sonst hätte ich es heimlich unterm Tisch gemacht, aber ich finde, das brauchen wir nicht. Einmal ganz kurz so ein paar Filme bitte nennen.
Nein, nach der also Einführung
Bern,
jetzt.
Wunder von Bern ist klar. Ne?
Nach das der Einleitung jetzt ist es überhaupt nicht unhöflich. Oder
ich meine, das ist nicht böse.
Ne? Habe ich auch so verstanden.
Ignorant, aber ich kann mir das nicht merken.
Ja. Ja, das Wunder von Bern war einer der großen Erfolge.
Ich bis heute immer noch gerne wieder gucke,
weil ich die
Geschichte
auch
so mag.
Ich kann auch Flops habe ich auch erwiesen in der Zwischenzeit. Die Namenstrilogie Deutschland, ein Sommermärchen hat auch mit Fußball zu tun.
Was ich glaube, der erfolgreichste Dokumentarfilm ever in Deutschland.
Ja, wenn du das sagst, dann.
Nee, aber das sagt nicht durch, sondern das habe ich gehört.
So. Ja, nee, ist tatsächlich so. Bei dem Thema ja auch nicht so schwierig.
Aber war auch toll. Ja. Die Bilder muss man erst mal zeigen.
Ja, das stimmt auch. Kleine Haie sagt dir vielleicht was. Das war sozusagen mein künstlerischer Durchbruch. So wurde es immer gesehen, auch im Nachhinein. Das ist ein bisschen das Problem, wenn man sich danach auch Mühe gibt und einen guten Film macht und er kommt gut an und die Leute sagen, yes, toll. Aber Kleine Haie hat mir noch besser gefallen. Das ist dann ein bisschen frustrierend. Man will ja auch sich, wenn es geht, nochmal übertreffen in dem, was man da gemacht hat.
Will man das?
Oder? Sagen wir so, der sportliche Ehrgeiz ist so. Mhm. Wenn es nicht klappt, bin ich aber auch nicht traurig oder sauer. Es sei denn, es ist ein Film, das hatte ich auch mal, das hieß Sommerfest, das war sehr persönlich. Nee, da bist du nicht der Einzige. Ja. Ich wollte gerade sagen, also den hat kaum jemand gesehen, aus welchen Gründen auch immer, also ein Angebot, was nicht angenommen wurde, dabei war das einer meiner besten. Und weil es auch sehr persönlich war, also spielst du im Ruhrgebiet, wo ich ja groß geworden bin, das tat dann schon ein bisschen weh, dass da so überhaupt kein Interesse war.
Links, inhaltlich?
Es geht um einen Münchner Theaterschauspieler, aber das nur am Rande, dessen Vater am Anfang des Films kriegt er die Nachricht, der Vater ist gestorben, er geht nach Hause, nach Bochum und will das so schnell wie möglich abwickeln und wird dann innerhalb dieses ersten Wochenendes, ist er wieder so gefangen von seiner Heimat, von seinen alten Kumpels und so, dass am Schluss man sich fragt, warum will er überhaupt nach München zurück? Und ob er das tut, verrate ich jetzt nicht.
Vielleicht. Schauspieler?
Lukas Gregorowitsch hat es gespielt. Und es geht auch viel über Schauspieler und es sind ein paar schöne, wie ich finde, und wahre Sätze dran. Weil wenn man ins Ruhrgebiet kommt, Schauspieler, ne, dann ist er war es denn gespielt? Tatort? Also wenn man da Theater spielt, das gilt jetzt nicht so viel.
Ich mache das ja ganz oft mit meinen Mitarbeitern oder auch so, wenn Gastronomien mich fragen, wie ich dann so ihre Leistung einschätzen würde oder sonstiges. Und ich rede nie übers Kochen, nie über Qualitäten von Kochen. Das tue ich nicht, das gebührt sich nicht. Ne? Also weil das ist persönlich, da gehe ich nicht ran. Aber wenn ich Schwächen merke, frage ich halt ganz oft, wenn du in der Bar wärst und du lernst jemanden kennen, und da kommt die typische Frage, was machst du denn beruflich? Dann kommt ja die Frage, kommt ja oft die Antwort, ja, ich habe ein Restaurant oder ich bin Musiker. Und dann ist die zweite Frage oder Regisseur in dem, ist sie ja schon unangenehm, so, weil kommt ja oft der Vergleich, machst du sowas wie? Die Frage stelle ich nicht, sondern sagst du, was machst du denn? Hm. Also was für ein Regisseur bist du? Was für Filme machst du?
Ja, dann sage ich eigentlich Titel, ne? Also wenn ich... Wie soll ich sagen?
Aber jetzt erklärst du mir eine Farbe mit einer anderen Farbe. Ich habe jetzt keinen Film gesehen. Jetzt musst du mir erklären, was machst du?
Das weiß ich ja vorher nicht, dass du keinen gesehen hast.
Das sage ich dir jetzt.
Okay, ja, dann, ach so, verstehe.
Also, weil eigentlich musst du mich von der Peinlichkeitsangel lassen.
Ja, okay, verstehe.
Nein, also ich jetzt
aber bin in der Realität ist es ja dann so, da gibt's schon irgendwie einen Film, den die gesehen haben. Und ich fange dann immer mit dem erfolgreichsten an. Und im besten Fall gibt es so eine Reaktion wie, ach du warst das, oh, so, ne? Man will ja auch dann vielleicht positives Feedback haben. Wenn ich weiß über dir, dass du keinen einzigen gesehen hast, dann...
Ich hab's ja gesehen, nochmal, ich kenne den.
Ich weiß, also, aber ist ja jetzt unser Rollenspiel.
Ja.
Wir lernen uns an der Bar kennen.
Tim, ihr sitzt noch an der Bar.
Ja. Ich sitze noch an der Bar. Ja. und überlege, ja, wie kann ich es dir erklären? Ich würde schon sagen, dass ich Unterhaltung mache und auch sehr gerne Unterhaltung mache, mit Tiefgang, wie ich hoffe und auch denke. Und so wie ich mal anfangen, würde ich dann musst du eine Gegenfrage stellen. Sonst komme ich ja in einen Monolog.
Jetzt würde ich sagen, Komödien?
Ja, nicht nur. Also ich habe mit Komödien angefangen, die du ja alle nicht gesehen hast. Mhm. Und dann war ich in so einer Komödienschublade drin. Und dann dachte ich, das kann es ja auch nicht gewesen sein. Dann bin ich in andere Genres gegangen und war froh und dankbar, dass ich die Chance hatte, zu zeigen, dass es vielleicht, dass ich auch andere Dinge kann, also richtig Drama, Historiendrama. Die Päpstin würde ich jetzt erwähnen, aber dann guckst du mich leer an, weil du den ja nicht gesehen hast.
Das ist eine Kategorie, wo ich dann sage, wo?
Genau, okay. Und ja, und dann...
aber mehr so Arthouse oder mehr so...
Beides. Ja, ne? Ich glaube ja nicht, dass sich das ausschließt. Ne? Also die letzten Filme waren eigentlich sehr, obwohl sie sehr klein waren, ne? Vorname, Nachname, das sind alles Kammerspiele. Und
das Wort habe ich gesucht, da habe ich gehofft, dass du das sagst.
Okay. Ja, und das macht mir großen Spaß, weil man sich so auf die Schauspielerarbeit konzentrieren kann. Ne? Da sind 6 Schauspieler und dann ist es ein sehr intensiver Austausch immer. Und das waren sehr kommerzielle Filme in Multiplex, aber auch, die waren auch oft auf Platz 1 in den Arthouse-Charts. Das gibt's nämlich auch. Und das ist für mich eigentlich, so hätte ich es am liebsten, dass die einen das gucken und Interesse haben und die anderen eben auch. Also Cinemax und Abaton, jetzt wo ich hier in Hamburg bin. Und das ist schon ein paar Mal gelungen. Das ist dann schön.
Weil es ist ja oft, auch in unserer Branche ist ja auch E und U, lässt sich selten gut miteinander verbinden. Entweder ist es immer die Betroffenheit und die Nachhaltigkeit bei uns in der Gastronomie mit dem Regionalen und selbst. Das ist oft sehr streng, sehr hart, sehr, sehr unfreudig, sehr, also sobald man da nur ein bisschen schmunzelt oder eine Fröhlichkeit reinbringt. Ja. Deshalb dachte ich auch gerade so, Kammerspiel für mich, ich glaube, Kammerspiel bedeutet aber eigentlich nur einen Ort, ne?
Ja, ein Raum sogar, wenn man ganz streng ist, ist ein Raum, so wie wir jetzt. Aber man kann das ein bisschen erweitern, also hier wird das Studiogelände und Vorraum und in dem Fall war es Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Arbeitszimmer, aber spielte alles auf einer Ebene, insofern war das ein Kammerspiel.
Und es gibt ja inzwischen für mich Begriffe, die eigentlich so, ich glaube auch nicht von der Kultur hoch angesehen, ich mag sie aber. Im musikalischen Bereich, wenn wir jetzt mal in den EU-Bereich reingehen, ist es für mich, und das meine ich mit vollstem Respekt, Operette. Operette hat für mich gar nichts Banales und Plattes und so. Aber die Differenzierung zur Oper wiederum, ist die Operette doch eher ein Lustspiel, ist doch eher volksnah und ist eher platt.
Ja, und das stimmt. So wird das oft gesehen. Ja. Ein anderer Bereich ist Theater und Musical. Theaterleute gucken auf Musical immer runter. Stimmt.
Ja, stimmt. Einen schlechten Ruf.
Stimmt. Und wenn man mal guckt.
Die in Amerika weniger als die Deutschen.
Richtig. Aber was die alles können im Musical, ja, die können ja nicht nur schauspielen, also es gibt solche und solche, aber die können eigentlich, sind sie mindestens gute, wenn nicht sehr gute Schauspieler, dann können die singen, die können tanzen, die können echt viel. Und deswegen finde ich es ein bisschen ungerecht, dass da so runtergeguckt wird. Das ist eine
unglaubliche Knochenarbeit.
Ich finde, wir haben hier das große Glück in Hamburg, wir haben ein relativ modernes Theater, das Deutsche Schauspielhaus, was eben auch mal, ich sag mal, der subkulturellen Operette auch den Raum einräumt. Heinz Strunk, die Darstellung der mit Studio Braun und ähnlichen. Das finde ich schon toll, dass in diesen Orten eben auch so ein Bindeglied geschaffen wird. Weil ich habe meinen ersten Kontakt, ich habe relativ wenig Kontakt zur Filmwelt.
Du warst ja gerade mit Elias Mbarek in New York essen. Das ist doch ein Riesenfilm. Das ist natürlich,
man kennt sich, man trifft sich. Nein, da war ich ja einen sehr, sehr guten Freund, der einfach zu früh von uns gegangen ist. Einer meiner besten, tiefsten, engsten Nasenfreunde war Jan Vetter. Und ich weiß, dass Jan Vetter auf der einen Seite so stolz war, dass er der Volksschauspieler war.
Ja, toll.
Das hat ihn wirklich immer wieder berührt und das hat ihn immer wieder abgeholt. Ich weiß aber auch, dass seine kleine Seele wahnsinnig drunter gelitten hat, dass er nie Anerkennung von anderen, von ernsten Regisseuren, Schauspielern bekommen hat. Und dann hat er irgendwann mal den Taucher gedreht und Jan ist wirklich ein Schrat gewesen. Das war ein Bulldozer. Emotional musstest du hart graben, um da ranzukommen, ne? Mhm. Aber diese, wir haben uns vorher zufällig getroffen, als er den Fernsehpreis für den Taucher bekommen hat. Boah, das war so schön. Und da habe ich das erste Mal über E und U nachgedacht. Da habe ich so gedacht, Jan ist ein großartiger Schauspieler.
Ich vielleicht ganz blöd fragen, was ist das mit dem E und U? Das ist das jetzt zum dritten Mal.
Nein, E und U, Unterhaltungsindustrie oder Ernst.
Ah, okay.
Na, Ernst und
so Feuilleton und keine Ahnung, okay. Hört zu.
Die stehen sich oft gegenüber.
Ja, ja, jetzt entweder verstehe
oder.
Ich
wusste, das war ich finde, doof. Man kann das schon verbinden.
Ja.
Ich finde es mir auch ein paar Mal gelungen, aber trotzdem habe ich schon oft manchmal auch das Gefühl gehabt, irgendwie du machst irgendwie so einen Film, der ist, keine Ahnung, so deutscher Rekord im Hochsprung und dann kommen die Leute und sagen, ja, aber weit war es nicht. Das ist für mich immer, ja, stimmt, aber ich wollte auch hoch. Ich wollte es gar nicht, ne, so.
Wenn du, kannst du dich noch an deine Motivation erinnern, kleine Haie zu machen?
Das ist natürlich aus einem Trauma heraus entstanden. Also Schauspielschulen in Deutschland, also staatliche sowohl als aber auch Filmhochschulen, die haben sehr viele Bewerber und sehr wenige werden genommen. Und ich war, als ich dann in München angenommen wurde an der Filmhochschule, einer von 14 und von Bewerber aber viele hundert. Ich war so glücklich, also darüber und so erleichtert. Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben, vorher war ich Taxifahrer, ich hatte erstmal in meinem Leben das Gefühl, es geht irgendwo hin. Ja, ich bin, ich habe Abitur gemacht, dann viel gearbeitet und dass ich dann nochmal in so einen Raum zurück konnte mit 24 in so ein Studium, in so ein, mit, ach, das war ich toll und ich mochte natürlich Filme immer gerne. Also das hat mir wahnsinnig Selbstvertrauen dann gegeben, da war ich dann irgendwann nicht mehr so schüchtern. Und das war so der Impuls, hat mich gefreut. Ich dachte mir, wenn die mich schon nehmen, vielleicht ist ja wirklich was dran. Mhm. Vielleicht kann ich ja wirklich was ich nicht gedacht hatte damals. Und Kleine Haie ist ähnlich. Da geht es um drei Schauspielschüler, die auf eine Schauspielschule wollen. Und
habe ich gesehen.
Also ich darf jetzt noch an der Bahn.
Also jetzt können wir
aber wir haben noch ein paar Zuhörer.
Ja, ja. Vielleicht ich wollte gerade sagen, viele haben es nicht gesehen. Und ja, die treffen sich in Essen an der Volkfangschule und beim Vorsprechen und 10 werden genommen und die anderen 790 fahren dann nach München weiter. Und das hat mich fasziniert, dieses Auswahl. Ist eigentlich ein Castingfilm, ne? Also das ist eigentlich The Voice of Germany, wird es heute heißen. Und das hat damals aber schon irgendwas in den Leuten berührt und deswegen mochten die den gerne.
Und wie bist du da auf den Titel gekommen?
Haben wir auch lange überlegt, ne? Also es war so ein, das hieß mal 3 von vielen, kann ich mich erinnern.
Von vielen oder?
Vielen.
Von vielen.
Ne, weil es ja hunderte sind, die sich da bewerben.
Das war mit Jürgen Vogel, ne?
Ja, genau. Jürgen Vogel, Kai Wiesinger und Gedeon Burkhardt haben die drei gespielt. Merit Becker hat noch mitgespielt. Die kannte man alle gar nicht, ne, früher. Und es gibt ein und das kommt im Film auch vor, eine Szene, wo Jürgen Vogel in so einem Aussprachebuch lernt, laut vorliest, ne, so hinterm Haus heult Hassan, Fischers Fritze, frisst Fische. Und nach dem Autor, Hai, mit EY, hieß das, ist ein Standardwerk in der Schauspielausbildung, der kleine Hai. Und so kam ich auf kleine Haie.
Ah, toll. Aber wird der auch mit Y geschrieben?
Nee. Nee, der Film nicht, nee.
Das war ja nur Teil 1 der Frage.
Ja, klar, der Abend an der Bar ist lang.
Nein, weil mich das immer fasziniert und ich mich wahnsinnig damit beschäftige, also wirklich viel damit beschäftige, gerade wenn Karrieren oder erfolgreiche Wege nicht nur in der Anerkennung, sondern die sich dauerhaft etablieren können in einem Metier, in dem sie sich bewerben. Ich versuche mir immer so ein bisschen meiner jugendlichen Wut aufrecht zu erhalten, ein bisschen meiner, also keine Berechnung in den Kopf reinzukriegen, keinen Kontext herzustellen, weil ich weiß oder ich meine noch zu wissen, dass ich das als ich das erste Mal ins Fernsehen gegangen bin, da hatte ich einen Auftrag für mich ganz alleine und ich wusste exakt, was ich nicht wollte und bin da auch in Widerstände rein, aber habe auch Erfolg vielleicht auch dadurch damit gehabt und genau diesen Part versuche ich mir bis heute zu erhalten, was nicht immer ganz einfach ist, ne, weil einfach die Welten sich ändern und schnell werden. Gibt's von diesem Sönke von damals, ist noch was in den Filmen von heute zu entdecken? Weil ich dieses Ruhe, das hatte was Rohes, das hatte was, man hat die Feuchtigkeit, es gibt ein paar Szenen da irgendwie, wo sie irgendwie zusammen sitzen auf den Straßen und man hat das so gefühlt. Also vielleicht war es so mein Alter damals, ich weiß es nicht, aber es war ein, obwohl ich nichts mit Schauspielerin zu tun habe, diese Freude, diese Wut, also das hat so viel für mich damals mitgenommen. Also das war, gibt's da noch was von dir?
Also die Wut hatte ich vielleicht am Anfang.
Gut, das ist was Schönes, ne?
Also ja, ich weiß. Ne? Das kann ja auch zu was anregen und einen gewissen Ehrgeiz entfachen. Aber das habe ich, glaube ich, eher nicht mehr. Also ich fühle mich sehr routiniert mittlerweile. Das hat auch Nachteile, ich weiß. Es ist nicht mehr so, dass dieses Ursprüngliche. Aber dafür mache ich jetzt auch Sachen, wo man diese Routine auch gut gebrauchen kann. Also ich habe zum Beispiel ein ganz gutes Händchen, das hatte ich eigentlich immer schon für Besetzung. Ich weiß, wer zu wem passt und wer auf welche Rolle passt und was mir gerade bei Kammerspielen ja auch immer wichtig ist, eine gute Zeit zu haben für alle. Für die Schauspieler, fürs Team, für mich auch, muss ich zugeben. Und da hilft für meine Routine, eine Atmosphäre herzustellen, wo die sich wohlfühlen und gute Leistungen bringen können. Und da bin ich ganz, ganz glücklich, wenn das gelingt. Und meistens ist es so, es gibt Regisseure, die sagen, Film ist Krieg, was ich vollkommen albern finde, ja.
Wie nett. Ich denke gleich an zwei deutsche Regisseure.
Ja. Ich denke an einen, aber ich sag's ja nicht, weil der lebt ja noch. Und also ich denk, das ist
zumindest so, an einen, der nicht mehr lebt.
Ja, der hat, glaube ich, andere, aber ähnliche Sachen, glaube ich, gesagt. Und das finde ich ja überhaupt nicht. Fun Fact, auf meiner dritten Taxifahrt, an meinem ersten Arbeitstag, hatte ich Wolfgang Petersen im Auto, den berühmten Regisseur, der nach Hollywood ging. Ne? Also das Boot hat er ja gemacht und dann in Hollywood, In the Line of Fire mit Clint Eastwood, hat er eine Weltkarriere gemacht. Und den habe ich zum Flughafen gefahren mit seiner Frau damals. War ganz stolz. Das war so, als ich mich beworben hatte an der Filmhochschule, dann habe ich gedacht, vielleicht ist es ja ein Zeichen. Ich habe Wolfgang Petersen im Auto. Vielleicht ist es doch der richtige Weg. Und dann habe ich ihn Jahre später wieder getroffen in Amerika, wo ich dann auch mal war, hin durfte und auch mal gearbeitet habe. Und dann bei so einem Essen, wo ich mit deinem Tisch, habe ich ihm das erzählt. Und seine erste Frage war, war ich denn nett? Habe ich genug Trinkgeld gegeben? Ja. Also nicht, wen haben sie vor sich, sondern der war besorgt, dass er nicht genug Trinkgeld gegeben hat. Das spricht natürlich wieder für ihn.
Rein das Budget von dem Film, auch da immer aus eigenem Interesse die Fragestellung, also um ich versuche Vergleichbarkeiten herzustellen, das Budget für den ersten Film im Verhältnis zu einem aktuellen Film. Kannst du das in Relation setzen?
Ja, nicht wirklich, weil die ja alle so teuer geworden sind. Ne? Also ja,
war die Frage nach der Relation, ob das überhaupt geht.
Nee, also der Film Das Wunder von Bern ist jetzt 20 Jahre her und hat 8 Millionen Euro gekostet. Das war vor 20 Jahren riesig viel Geld, nach dem, was wir da alles erzählen, historisch und so und in die Schweiz fahren und dies und das. Und heute kostet ein ganz normales Kammerspiel, ich glaube, dass der Spitzname, was jetzt im Kino ist, ich traue mich immer nicht so genau zu fragen, was kostet das?
Prozentual sagen oder so.
Also na, wir können es ja auch piepen.
Also heute ist es, sag mal.
Also ich glaube, ein Tatort kostet 1 Million Euro, ne, im Schnitt.
Weiß ich nicht.
Habe ich mal gelesen. Das empfinde ich jetzt als gar nicht so viel.
Das ist Kitchen.
Ja, eine Folge?
Ach, Quatsch.
Weißt du, was eine Folge Kitchen kostet? Kann man piepen? Ja, klar, weißt du das.
Ja, weiß ich.
Was kostet sie?
Komplett?
Ja, eine ganze Folge.
Du rechnest einen Tick anders. Einmal reine Produktionskosten und dann rechnest du noch Bereitstellung etc.
Naja, und da ist die Hälfte. Aber die Gage für den Protagonisten ist natürlich dann ein großer...
Das kommt
oben drauf. Zurecht.
Na klar.
Das kommt oben drauf.
Das kommt drauf. Und das gar nicht, also jetzt ja, aber das ist jahrelang gar nicht so viel gewesen, weil ich habe noch nie... Also das ist ja das Schöne, ich bin in meiner Art und ich glaube, dass mein Feuer da drin besteht, nichts zu haben. Nicht zu können, nicht zu denn der Underdog zu sein. Dieses Gefühl, dass ich zumindest dieses Gefühl brauche, mich zu beweisen. Ich bin nicht gut drin, gut zu sein. Das mag ich nicht so gerne. Und ich glaube, das ist ein Teil dessen. Sobald ich das bekomme, neige ich dazu, sofort aufzuhören. Weil das ist, ich fühle mich da nicht wohl. Das ist nicht. Ich brauche so ein bisschen wirklich ein inneres Feuer, das ich habe.
Ja.
Und ich habe seit Tag 1 im Fernsehen mehr verdient als im Kochen. Und das hat mir immer gereicht.
Ja.
So, ich weiß, wo ich herkomme.
Weil du so viel im Fernsehen verdienst, weil Köche so wenig verdienen.
Nein, weil du als Koch grundsätzlich, also ich sag mal so, meine erste Sendung, habe ich pro Sendung bekommen. Brutto.
Wie viel hast du denn in der 250. Sendung bekommen?
In der 250. Sendung habe ich
nur so wenig mehr.
In der letzten habe ich bekommen.
Das war die wievielte Folge?
398.
Ah, okay, das ist kein.
Das ist so. Und da hat mir auch nicht wirklich interessiert. So, das waren aber so, ich habe Spaß dabei gehabt, das war gut. Nochmal pro Sendung. Ich habe 2 Sendungen am Tag gemacht, da habe ich am Tag das verdient, was ein Koch im Monat verdient. Worüber soll ich mich beschweren? Ne? Ja. Worüber soll ich mich beschweren?
Bei der Seite, genau. Ja.
Und ich habe mich auch noch nicht als besonders wahrgenommen. Und ich lasse mich eigentlich nur für die Dinge gut bezahlen, wo ich auch wirklich glaube, dass ich wichtig, also wirklich wichtig bin. Bei Kitchen bin ich wichtig. Da trage ich das Format oft, manchmal decke ich Sachen, manchmal ich biete mich als Spielfläche für den Kontrahenten an. Und da gibt's keinen Regisseur, da gibt's keinen Schreiber für Texte, da gibt's niemanden, der sagt, jetzt sei mal du so, oder kannst du das, und das bin ich. Da gebe ich meine gesamte Persönlichkeit rein, alles, was ich habe, alles, was ich kann. Wenn ich einen netten, ruhigen habe, ne, versuche ich den so ein bisschen zu positionieren, indem ich mich vielleicht als das Arsch, also mehr arschlochig darstelle, damit der eine höhere, sonst könnte das auch als langweilig wahrgenommen werden. Also positioniere ich mich ein bisschen auf die andere Art und Weise. So, wenn da jemand anfängt zum Arsch, dann bin ich vielleicht der Ruhigere, damit das ein bisschen weniger, weil er nicht genau weiß, was er sich da antut.
Bist du der Regisseur quasi?
Naja, auf eine gewisse Art. In Bereichen. Nicht Schnitt, nicht Kamera, nicht so, da mische ich mich nicht ein. Aber ich sag mal, das, was so passiert als Spiel, ja. Da würde ich schon die Interaktion, und wie, das gelingt mir auch nicht immer, aber ich glaube, da bin ich sehr gut, und da gibt es vielleicht in Deutschland noch 5, die es vielleicht auch noch könnten mit der Intensität, mit der ich das betreibe, und auch mit der Konstanz.
Apropos, wenn ich mich mal kurz reingrätschen darf.
Ich dachte, das ist die Corona-Maske.
Die ruhigen und die netten, die du auch hattest bei Kitchen. Ja. Ich sollte dir ein Geschenk mitbringen, das hätte ich gerne gemacht. Das ist da drin. Die ruhigen, nicht, dass ich das vergesse
die
nachher.
Die ruhigen und die netten. Ich hoffe nicht, dass jetzt eine komplette Fehleinschätzung dieser Person. Achso, ja. Wie schön. Liebe Grüße von Johannes King. Sylter Feuer, eine Art Sriracha-Soße oder was ist das?
Ja, das ist eine Art Tabasco. Ja. Und er sagt, du gehst zu Tim Melzer, wir kennen uns seit vielen Jahren.
Das ist ein feiner Mensch.
Ja, finde ich eben auch. Und er hat gesagt, er hat, wie er sich ausgedrückt, Hornhaut auf dem Gaumen. Ja. Und deswegen soll ich dir das mitbringen.
Dankeschön.
Das meinte aber jetzt
nicht. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass Johannes der Stelle hier war.
Nett, ja, ruhig ist Johannes King. Mal gar nicht.
Nee, aber
er beherrscht nur, dass die Klaviatur etwas fokussierter.
ja, aber er ist toll. Nie, laut ist er auch nie. Wenn ihm was.
Da was Lampen
kaufen? Das habe ich von euch bekommen gerade.
Gut. Guck mal hier, wie es in der. Ich habe hier so einen Beutel von Tobias Grau.
Ich habe ja damit gerechnet, dass ihr Geschenkpapier irgendwo im Büro habt, aber habt ihr nicht. Deswegen hat man mir das gegeben.
Nachhaltigkeit, Wiederverwendbarkeit, etc. Das sammeln wir ein. Kein Papier mehr für Geschenke.
Könntest du auch Non-Fiction drehen? Also könntest du...
Hat er doch.
Was ist denn? Kitchen is Fiction?
Sommermärchen? Ist doch so ein bisschen Non-Fiction, oder nicht?
Ja. Nee, aber... Ja, okay, aber ich meine... Könntest du, aber ich meine jetzt so eine Serie wie Kitchen Impossible oder für das Beste für die Gäste oder was auch immer fürs Fernsehen. Also eine klassische Unterhaltungsshow.
Ja, mein Wunsch, ne? Mein Wunsch ist ja, wir haben... nur ganz kurz.
Der Klassiker. Was? Ich stelle dem Gast eine Frage und du beantwortest sie erst.
Nein, das ist eine tolle Frage, weil... Beantworte du erstmal.
Ich werde sie gleich beantworten.
Sönke nimmt sich zurück und trinkt einen Schluck Kaffee.
Ich liebe Kitchen Impossible und ich würde es so gerne durch die Augen von anderen Menschen nochmal betrachtet sehen.
Hä, wie? Das verstehe ich nicht.
Naja, jeder filtert sich ja was raus. Und manchmal
ich als ist Zuschauer.
Das ist wie ein Essen. Wir haben, manchmal finde ich die Interpretation einer Kohlroulade ganz bemerkenswert und ich wäre da in meinem Leben nicht drauf gekommen, obwohl ich selber schon 33 im Kopf hatte, ich das beruflich mache und auch schon 1000 gemacht. Dann gehe ich irgendwo essen bei einer Privatperson und dann interpretiert die diese Kohlroulade oder macht sie nicht laut, nicht viel, ist immer noch die, und dann denke ich so, wow, warum schön. So, und Kitchen ist schön. Es bietet ja Visualität an und Sprache und Schnitt und Dynamiken, Traurigkeiten, Freude, all das. Wir erzählen ja immer wieder neue Geschichten. Und das wäre schon mal schön zu sehen. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Ich habe da drin auch eine gewisse, also in meiner Item zumindest eine Dominanz. Das wird auch von, meine Kollegen erzählen auch ein bisschen ihre Geschichten, manchmal nicht ganz so stark. Und dann kommt er. Und ich würde gerne mal jemanden, also nicht so generell sowas wie Kitchen, in andere Hände geben und sag, macht ihr bitte einmal Kitchen und zeigt.
Ach, weißt du, das ist ein Jobangebot.
Ja, ja, sehr gerne, wenn du das willst.
Sehr gerne. Könnt ihr das doch machen.
Sehr gerne. Brauchst du ungefähr 6 Tage oder nee, wir können ein kurzes Item machen. 2 Tage ist leider Minimum.
Ja, kein Problem. Also bevor ich jetzt mich hier aus dem Fenster lehne, ich muss noch mal bewusst gucken. Ja. Also ich habe es so ich selber, das habe ich euch ja auch gesagt schon längst, ich kann ja gar nicht kochen. Und wollte jetzt sicher, dass ihr mich einladen wollt, weil ich kann nur essen und nicht kochen, aber das, ich merke ja, wir haben auch andere Themen, das ist gut. Und Kitchen Impossible, da kenne ich in meinem näheren Umfeld große Fans und deswegen gucke ich immer so mit rein und denke, oh, ja, gefällt mir schön. Aber bin jetzt nicht so, weil ich inhaltlich das eben nicht so so wirklich beurteilen kann, bin ich ein bisschen außen vor. Aber mir gefällt dieser Wettbewerb. Ich mag die Kontrahenten gerne. Ich finde es einfach eine tolle Idee. Ja? Also dass man das nachkochen muss, was man da kriegt, das finde ich schon toll.
Also eine ist es nur, und ich glaube, dass du da auch etwas wundervoll erzählen könntest, und das sind auch die stärksten Folgen, also auch bei von mir als auch bei den Kontrahenten. Früher habe ich gesagt, der Weg ist das Ziel, und hier ist es einfach nur beobachtetes Scheitern. Und wie geht man am besten mit dem Scheitern um? Also weil per se die Aufgabe ist, ein Gericht nachzukochen und danach bewertet zu werden von einer Skala von 1 bis 10. Mhm. Die Punkte werden irgendwann mal gegeneinander gestellt und dann hat der eine mehr und der andere weniger. Ja. Der mehr hat vermeintlich gewonnen. Der weniger hat vermeintlich verloren. Spielt schon lange keine Rolle mehr.
Ja,
also dieser Ehrgeiz des Gewinns nur noch, wenn ich jemanden öffentlich erniedrigen möchte, so wie Tim Raue oder so. Okay. Nein, aber das ist nur unsere Beziehung. Aber eben dieses nur ganz kurz, um das, diesen zweiten Blick drauf zu machen. Ich lasse mich ja fast gar nicht durch Gastronomie inspirieren, sondern wahnsinnig viel über Musikstimmung. Weil ich finde, Musik kann Stimmung kreieren und ich habe viel Musik im Kopf. Wenn ich eine Stimmung habe, Kunst finde ich wahnsinnig spannend. Bilder, Farben, Mode. Ich gucke viel auf der Straße rum und vieles, was ich auf der Straße sehe, hat irgendwie ein bisschen Einfluss auf mein Essen und auf meine Kochart der öffentlichen Art und Weise. Die Privatperson bleibt ein Bauer. Das merke ich immer mehr und mehr. Ich bin echt ein Bauer.
Denkst du dir dann manchmal, wenn das jetzt jemand sehen würde?
Nein, weil am Ende des Tages, wenn die Leute wüssten, was ich manchmal für einen Scheiß laber draußen, so was ich für Gastro und Kochtipps abgebe, wo ich sage, manche habe ich auch nur gelernt damit ich sie draußen sage, habe ich noch nie zu Hause angewandt. Ich koche wie ein Bauer zu Hause. Und ich wünsche immer, ich würde...
Ich esse wie ein Bauer, insofern, das würde dann ganz gut matchen.
Bauer mache ich dezidiert, also es gibt manchmal den Moment, ich habe jetzt gerade bestes Beispiel. Ist das schon zu früh? Ich habe eine Vision. Habe ich auf der Fähre nach Dänemark gehabt. Bin nach Kopenhagen unterwegs gewesen.
Wollte ich sagen, wenn man eine Vision hat, soll man zum Arzt gehen. Aber du meinst, es ist eine andere Vision.
Doch Vision heißt das so. So, und dann bin ich nach Kopenhagen gefahren, abends, nachts, für einen Dreh für Kitchen Impossible. Und bist du mal mit der Fähre gefahren?
Mit der nicht, nee.
Das ist das Trostloseste, was du dir vorstellst. Das ist ein Riesenschiff.
Ja.
Du fährst da rein, unter das Stockwerk, dann musst du 3 Stockwerke auf diesen Metalltreppen hochlaufen, dann gehst du durch eine schwer zu bedienende, so, und dann ist der Duty-Free-Shop da.
Gibt's lauwarmen Kaffee wahrscheinlich.
Und dann gibt's eine Imbissbude da, und dann gibt es gefühlt 8000 Sitzplätze für 40 Gäste, die da hin und her fahren. Das war eine Nachtfahrt. Und dann gehe ich immer standardmäßig Currywurst Pommes, dann hole ich mir irgendein Getränk, und dann setze ich mich da so hin. Und da hatte ich so die Vision für das, was ich in Zukunft mal machen möchte.
Jetzt bin ich gespannt.
Eine
Pommesbude.
Ich möchte jetzt ernsthaft, ich hab gesagt, was will ich eigentlich nochmal machen? Und ich setze mir immer Ziele, Dinge, die nicht möglich sind, damit ich sie nachher abgeschwächt irgendwie doch umsetze. Das ist die Idee des Restaurants in New York, das ist die Bullerei in der Größenordnung, mit diesem schafft man das irgendwie, das ist der Off-Club damals gewesen, sensationelles Gastro-Konzept, das ist die Botschaft, die nicht ganz so gut funktioniert hat, mein Engel, mein weißes Hau, also hinter allem steckte immer eine ganz besondere Energie. Große Ouvertüre, ne?
Ja, aber schön.
Ja?
Ich hänge an deinen Lippen.
Ich möchte der beste Italiener außerhalb Italiens werden.
Ja.
Weil das ist ein Spruch, den ich nonstop, mantraartig immer wieder sage. Dass ich immer wieder, ich bin der beste Italiener außerhalb Italiens. Und warum ich das sage, nicht weil ich das kochen kann, sondern weil ich das Herz der italienischen Nonne habe, wenn ich koche. Es geht nicht um Rezept, es geht nicht es geht um Gefühl und es geht um irgendwas. Und ich habe das noch nicht dezidiert. Am nächsten Tag bin ich losgelaufen, habe mir ein Pastabrett, eine Gitarre geholt und dann so die Nudelmaschine aktiviert, Pastamehl und ich habe Nudeln zu Hause gemacht. Das hat richtig Spaß gemacht. Und die Inspiration sozusagen, die ich dann halt in diesen Dingen mitmache. Und das will ich, das ist jetzt mein ganz großes Ziel. Ich werde jetzt der beste Italiener.
Gibt es da einen Zeitraum, in dem du das erreichen möchtest? Oder?
Grundsätzlich nein.
Und wer bewertet das?
Ich.
Also wer kürt dich dann dazu, dass du befriedigt bist?
Nein, nur ich.
Ach so.
Das finde ich aber ein guter Juror. Also wenn man ein gutes Verhältnis zu sich selber hat und das beurteilen kann, und das traue ich dir zu, dann bist du auch der Beste. Ja. Wenn du,
habe ich ja gerade heute gelesen, belügen kann man sich nur selbst, sich selbst kann man nicht belügen.
Also das klingt jetzt so ich, aber ich meine das ja wirklich. Ich glaube, das größte Glück im Leben ist Zufriedenheit mit deiner, und ich kenne es ja, ich gebe nicht früh auf. Also es ist schon, ich habe ja Ehrgeiz, bin jetzt nicht irgendwie dass ich hier der größte Dreck. Manchmal labere ich das schön. Aber ich weiß schon, wenn ich ein Bild im Kopf habe und ich das nicht erreiche, dann höre ich nie auf. Dann bin ich ein Pitbull.
Also bevor ich jetzt zu der Frage zurückkomme, die wir Sönke vor 20 Minuten gestellt hatten.
Sönke.
Ganz kurz auf dein bestes italienische Koch außerhalb Italiens. Wir haben nächste Woche einen Gast hier, der das für sich claimt. Er sei wirklich der beste italienische Koch außerhalb Italiens.
Italiener?
Der das auch tatsächlich familiär belegen kann, weil zumindest seine Oma Italienerin ist.
Das zählt nicht.
Ja, ist klar, dass du das sagst. Könnt ihr nicht
gerade sagen,
das nächste Woche ausdiskutieren.
Das ist ein Italiener, das zählt nicht.
Ach, das zählt nicht.
Und damit meine ich nicht Beck und so Kram, ne? Ich meine nicht drei Sterne, so.
Nein,
dass dieses Gespräch, das ist, wenn du, pass auf. Gib mir mal drei Filme, die ich mir mal angucken muss.
So insgesamt?
Alles,
oder?
Ja, wo du sagst.
Naja, also mein absoluter Lieblingsfilm ist dann nach wie vor seit 30 Jahren Der Pate.
Habe ich gesehen, ja.
Gefolgt von Der Pate 2.
1 und 2.
Nicht gefolgt von Der Pate 3, weil den fand ich nicht so gut. Nicht,
ja.
Und aktuell läuft ein deutscher Film, ich ganz spannend finde, September 5. Kommt jetzt ins Kino oder ist gerade angelaufen. Wir sind ja nicht nur hier alles mit Coppola vergleichen, der übrigens Francis Ford Coppola ist, seinen zweiten Namen nicht abgekürzt hat.
Stimmt.
Francis F. Coppola, ne, klingt komisch. So, das wären die drei, die ich jetzt, September 5 geht um den Münchner Anschlag 1972.
Warum soll ich mir die angucken?
Weil die großartig sind in jeder Beziehung.
Kannst du das dezidierter?
Ja, also wenn so alles stimmt, ne? Also nehmen wir bei Der Pate, ja, meinem Lieblingsfilm, alles. Also wie es aussieht, die Musik dazu, alle Darsteller, das Thema, die Geschichte des Films. Kameraausstattung, Kostüm. Und wenn alles so Weltklasse ist wie in diesem Film, die Regie natürlich auch, dann ist er auf Platz 1.
Okay.
Der jetzt mittlerweile wie viele Jahre alt ist? 50, 60?
50, glaube ich, ne? 72 war es ja, glaube ich, entstanden.
Warum
fragst du?
Naja, weil wir losgelöst von dieser Italien-Diskussion gerade eine der, und auch da habe ich drauf reagiert, ich glaube, die Frage, die ich nie beantworten kann, was ist denn hier ein guter Italiener in der Stadt? So, nicht, weil es keinen gibt, das ist Quatsch, nur so, weil ich finde, Italiener sind eigentlich sehr persönliche, individuelle Restaurants um die Ecke. Und ich habe eine Beziehung zu dem Wirt, zu der Wirtin, zum Koch, zum Ambiente, zur Lage, zu auch was auch immer. Ich kann das nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, was der beste Italiener ist.
Den gibt's auch gar nicht, so, finde ich.
Und es gibt auch italienische Restaurants in Hamburg, die ich nicht gut finde. Und es gibt Sachen, und ich kann immer sagen, ich kenne einen, der macht herausragende Pasta. Ich kenne vielleicht auch einen, der macht ein bisschen das oder atmosphärisch. So, aber ich kenne nicht den besten italienischen, also den besten Italiener. Oder den guten fällt mir schon manchmal schwer zu empfehlen. Scheint ein Bedarf zu sein.
Ja, es gibt natürlich den besten Regisseur, also bei uns oder so, oder den besten Schauspieler.
Also die Leute sagen du.
Also mein Lieblingsfilm, den wollte ich zumindest mal droppen, wenn wir jemanden hier haben, der spricht, ist Der Gott des Gemetzels.
Okay,
ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ist auch ein Kammerspiel im Prinzip, Der Gott des Gemetzels.
Ja, denn
auch sehr gut besetzt und spielt der im Prinzip nur in diesem einen Wohnzimmer, dieser Familie, wo dann, also ich glaube mit Cate Blanchett. Dann hier die auf der
Ist das jetzt so, weil du ihm gefallen willst? Oder?
Nein.
Oder, also weil,
nee.
Oder, also
nein, damit tiefer? Gefällt er mir ja auch nicht. Ich sag dir gleich, was du.
Nee, das ist jetzt nicht so ein Film, womit man...
Oder womit man Tiefgang andeuten kann. Aber ich habe ja so unterschiedliche Filme
da zu unterschiedlichen Positionen. Da würde ich ein Jein sagen. Ja. Ich finde, reingeholt hat mich der Film, weil er halt mit unserem Deutsch-Österreicher ist, dessen Namen ich immer wieder vergesse.
Christoph Walz. Genau.
Deswegen habe ich den Film damals überhaupt angeguckt, weil ich Christoph Walz einfach toll finde und dieser Film, ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Und der ist gefühlt langweilig, weil nur in einem Raum und nicht eine einzige Sekunde langweilig, weil ein unfassbarer Cast, Und eigentlich geht es um Ehepaare, die sich 2 Stunden streiten. Und zwar bis wegen einer Kleinigkeit, wegen einer vermeintlichen Kleinigkeit. Der eine Sohn hat dem anderen Sohn aufs Maul gehauen.
Eigentlich relativ realitätsnah.
Ja, ja, genau. Stimmt. Genau. Also ist ein toller Film. Wollte ich nur wollte ich nur mal platziert haben, da kommt, sonst kommt da nichts mehr. Soll ich jetzt mal die Frage weiterstellen an?
Ja. Oder soll ich kurz darauf noch was sagen? Danke. Also der Film hat mir insofern geholfen, weil der sehr erfolgreich war in Deutschland. Dann wollte ich den Film Frau Müller muss weg machen. Auch ein Kammerspiel, spielt nur in einem Klassenzimmer. Und dann war, und Filmproduzenten sagen natürlich immer automatisch, what's in it for me? Ja, und ich gebe doch kein Geld aus für Leute, die. Und dann sage ich, ja, der Gott des Gemetzels, das war ein Beispiel, dass so ein Film erfolgreich sein kann. Und dann haben die gesagt, ja, stimmt, dann machen wir das mal. Inhaltlich fand ich den gar nicht so. Der war gut, aber da dachte ich, es geht besser. Und von der Besetzung hatte ich das Gefühl, das waren nicht die ersten, die sie gefragt haben.
Ah, wie kommst du auf so ein Gefühl?
Weil einer heißt John Reilly da, der etwas dickere, der ist nicht A-Liga. Also wenn die da anfangen in Hollywood, dann geht's erstmal, okay, Julia Roberts, Brad Pitt, die haben alle nicht mitgespielt. Stattdessen die natürlich hochgeschätzte Kate Winslet, aber die ist jetzt auch nicht so, dass die Leute sagen, ah, Kate Winslet, das müssen wir sehen. Das sind andere. Deswegen glaube ich, dass es nicht die erste Wahl war der Besetzung. Und Walz war damals, gut war der immer, aber war noch nicht, hatte da noch keine Oscars gewonnen. Das war vor den Tarantino-Filmen, so viel ich weiß. Also da bin ich ein bisschen differenzierter. Jetzt zu deiner Frage, die du mir schon vor 20 Jahren
hatte deine Frau Müller muss weg. War das die Erstbesetzung, die am Ende gespielt hat?
Ja.
Ja, ja. Tatsächlich. Okay.
Nee. Und wenn ich das noch anfügen darf, war erfolgreicher als der Gott des Gemetzels.
Ja, aber ich glaube, der lief auch so ein bisschen unter dem Radar, oder?
Welcher?
Der Gott des Gemetzels hier in Deutschland.
Ich habe noch nie was davon gehört.
Siehst du, da warst du und du kriegst ja ein bisschen was mit.
Joa.
Naja, schon. Also ich wollte...
Ja, der hatte eine Million Zuschauer, hatte der schon und dann hatten wir tatsächlich noch ein bisschen mehr mit unserem Film.
Also ich wollte eigentlich nur kurz gefragt haben, ob du dir vorstellen könntest, Unterhaltungsfernsehen zu machen.
Naja, also es ist ein bisschen allgemein. Wenn du mich jetzt fragst, Kitchen Impossible, dann würde ich sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da irgendwas besser machen kann,
sehr gut,
oder etwas dazu beitragen kann, dass es, oder besser ist natürlich schwer, aber dass es mindestens gleich gut wird, dann würde ich das wohlwollend überlegen. Und dann kommt natürlich dazu, wo geht's denn hin? Also New York würde mich natürlich, also wenn, ne, als Beispiel, ihr seid ja immer irgendwo.
Ja, ja, ja.
Da können wir dann nochmal reden. Also wo wollte ich noch immer hin? Namibia.
Also Großstädte sind das Schwerste zu filmen, ne? Also die ganz großen visuellen Ziele, ohne das Klischee zu wechseln.
Ja, ja,
also ohne hier die Pyramide, Pyramide, wie heißt die hier? Mit der Flamme.
Freiheitsstatue.
Ja.
Emily, nicht Emily.
Also ohne diese Bilder zu ziehen und trotzdem ein New York-Feeling, richtig geil zu machen.
Ja. Bali, Sri Lanka, Südafrika, also man muss ja nicht nach Kapstadt gehen, ne? Es gibt ja andere, andere so, auf so einem Weingut gibt es ja auch tolle Sachen.
Muss ich ganz kurz schneiden, bitte? Was brauchst du?
Ich würde gerne, jetzt ist ja schon dunkel draußen, ich würde gerne ein Glas Wein trinken, bitte. Ist da hier, das geht, ne?
Ja.
Mit Eis oder ohne?
Ohne, wenn er kalt ist.
Der ist kalt.
Unterhältst du dich gerne mit Leuten über Film?
Eigentlich nicht, nee, nicht so.
Also weil die keine Ahnung haben oder weil?
Weil ich das zu sehr, wie soll ich sagen, also ist ja mein Beruf und ich beschäftige mich natürlich automatisch sehr viel damit, dann würde ich lieber in meiner Freizeit über andere Dinge reden.
Worüber?
Politik, sagen wir mal, ne? solche Sachen. Also ich habe ein ganz gutes Beispiel, ich kenne den Jürgen Klopp seit geraumer Zeit und wenn immer der irgendwo auftaucht, der ist ja auch so mega beliebt.
Der Autor, ne?
Der was?
Der Autor.
Wovon?
Hör nicht auf ihn.
Habe ich nicht verstanden.
Ja. Ich auch nicht.
Also
wenn immer ihr unterwegs seid?
Wenn er unterwegs ist oder ich zufällig daneben stehe, der muss immer über Fußball reden. Es kommen immer irgendwelche Leute und so, wie waren das da und warum hast du das da gemacht? Und nicht nur negativ, in erster Linie natürlich positiv, aber da dachte ich, oh, das ist bei mir lange nicht so schlimm, aber trotzdem würde ich dann auch lieber über andere Dinge reden, wie Politik, wie Freundschaft, Liebe, tatsächlich auch Essen, weil mir gefällt ja das habe ich ja gemerkt, da ist eine Philosophie dahinter, ne, die mir auch gefällt. Das finde ich spannend.
Das habe ich nämlich so gerade innerlich für mich gemerkt. Ich habe gerade bei diesem Spiel mit dem Filmtitel, ne, nenn mir mal drei Titel, wollte ich eigentlich nur überleiten, wie schwer das ist, überhaupt was zu empfehlen, weil das so, ich habe gar keine Ahnung, auf welchen Boden ich was empfehle. In welcher Art, wann ist, was ist deine Wert? Also ich merke inzwischen, dass ich Essen gehen manchmal als teuer empfinde.
So, ach, ja, merke ich tatsächlich auch.
Ja, ja. Und dann denke ich immer so, ich will das aber nicht sagen, weil ich ja selber der Gegner bin von was teuer empfinden beim Essen gehen.
Aber weil das, was du gegessen hast, das dann nicht wert war oder weil du?
Weil ich merke, dass ich eine Wertigkeit habe in mir. Ja. Eine Wertigkeit für bestimmt, und die ist maßlos in bestimmten Bereichen. Also es gibt keine Obergrenze, dass wenn da was, und soll wirklich nicht arrogant klingen, aber wenn was 1000 Euro kostet und ich würde das jetzt
Euro sagen, wert ist
und ich das empfinde, dann ist es das wert, fertig. Ja. I don't care. Also ab einem gewissen Level habe ich eine Wertempfindlichkeit bekommen, die ich so nicht hatte vorher. So, und ich weiß nicht, ob es die Preise sind. Aber generell, wie gesagt, ich weiß nicht, was du als teuer empfindest, ich weiß nicht, was du ausgeben möchtest. Ja, ich weiß nicht, also dem ich jetzt was empfehlen soll. Ich weiß nicht, in welcher Situation. Bei dir wüsste ich jetzt 2-3 Läden, die man vielleicht mal so zusammenklauen könnte, weil du sagst, ich esse einfach nur. So, das ist, heißt jetzt nicht, dass ich dir was geben würde, was keine Qualität hätte, aber ich würde dir was geben, was du spürst auf dem Löffel, ohne dass du erst 3 Stunden beraten werden musst vom Service, das Gericht erklären zu lassen. Und beim Film war das jetzt gerade so, dass ich überlegt habe, mein Lieblingsfilm, aber warum sollte ich dir das erzählen wollen? Das macht gar keinen Sinn, weil das ist dein Beruf. Und ich will jetzt ja nur versuchen, irgendwie ein Gespräch am Laufen zu halten. Das fällt mir jetzt hier mit dir gar nicht schwer. Und das ist so, lass mal Filmtitel, dies, das, jene, und das ist Quatsch. Wir machen nichts anderes.
Es könnte ja auch sein, dass die Filmtitel, nach denen du... Ja. Sönke jetzt gefragt hast, gar nicht in erster Linie als Ideen oder als Tipps für dich gelten, sondern dass sie ihn beschreiben und dass du mehr über ihn erfährst.
Ja, aber es wäre anders. Er müsste, also in meinen Augen inzwischen, weil ich ja selber Betroffener bin, ich hasse das, ins Flugzeug zu gehen. Oh, so wird's aber lecker heute.
Na, ja, was gibt's aber zu essen? Das ist schon lustig, wirklich? wenn das irgendeiner von
B16
ruft, was gibt's denn heute zu essen? Das ist doch lustig.
Findest du? Ja, aber das ist halt monoton. Oder ich koch, ja,
absolut. Aus deiner Sicht verstehe ich das.
Ich koche auch voll gerne. Ich wollte mal ein Restaurant aufmachen. Und dann muss ich sagen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ich gucke gerne Fernsehen. Ich wollte auch mal einen Film drehen.
Ja, aber es gibt ja Berufe, die, und es ist ja auch da, weil sie auch fürs Publikum gemacht sind. Ja, genau. Auf der einen Seite wecken wir die Geister, auf der anderen Seite denken wir, ja, jetzt haben wir aber auch Feierabend.
Ja, wollte gerade sagen,
Spoiler. Deshalb würde es mich interessieren, eben, was dich interessiert und worüber du gerade gerne reden würdest.
Essen.
Wir können auch nachher noch über den Film reden.
Schon über tatsächlich über Visionen und Philosophie, und das interessiert mich ja, und mittlerweile weiß ich ein bisschen. Ich habe auch schon, glaube ich, 2 Podcasts gehört mit dir. Ich bin überhaupt nicht so into Podcasts, weil ich weiß, jeder macht einen Podcast und denke mir,
also hast du ja nicht mal Social Media.
Ja, erstmal das, und dann habe ich da auch keine Zeit und Muße dafür. Nur wenn ich längere Autofahrten habe, dann höre ich das. Dann ist es meistens Pech und Flaschen, ne? Deutschland von den beiden.
Jan und Olli.
Lage der Nation.
Also Lage der Nation.
Lage der Nation. Das höre ich am liebsten. Wie komme ich da jetzt drauf?
Tim hat gefragt, was du gerne reden möchtest.
Ja, genau.
Und ich hatte dann was von Kochen gesagt und von Essen.
Ja.
Und dann hast du das erzählt,
was ja,
du
gerade erzählst. Ja, ich finde das auch, wenn ich das so sagen darf, eine schöne Unterhaltung bei uns jetzt.
Ja, also
ich hoffe, ihr seht das genauso. Und ich habe jetzt kein Thema, wo ich sage,
also wir kriegen gleich noch was zu essen.
Okay, dann hau ich einen raus jetzt. Ich sage jetzt meinen absoluten Lieblingsfilm für Gesprächsrunden. Aus unterschiedlichen Ebenen.
Ist aber nicht dein Lieblingsfilm?
Doch, ist mein, einer meiner Lieblingsfilme, aber es gibt ja, ich gucke gar nicht so viele verschiedene Filme, ne? Ich habe ein Genre, das ich gerne mag, das sind so Psychopathen-Thriller-Filme, die sich nicht auf den ersten Blick gleich, ich mag keine Gewaltdarstellung, ich mag fantasievolle Gewalt, also so, wo eine Blende kommt, wo die Fantasie weiterläuft, ich mag gerne reale Sachen, deshalb kleine Haie, solche Dinge, die sich roh anfühlen, etc., also eigentlich so, Es gibt, ich hatte gerade, aber das ist, ich weiß nicht mehr, von wem der Film ist, aber wo ich fast wegen der Intensität nicht weiter gucken konnte, aber das unfassbar gut dargestellt war, war Systemsprenger. Das war, da war ich so, boah, ist der brutal, der Film, aber der ist ja gar nicht so brutal, aber der ist so hart gewesen, fand ich magisch. Nee, mein Lieblingslaberfilm, also für jede Runde und Empfehlung und Mary Toll Kamin und wo ich meine pseudo-oberflächliche Intellektualität gepaart mit dem Wissen von, dass es sowas gibt wie Arthouse zum
Besten. Was für eine Rampe. Was für eine Rampe. Ich bin echt gespannt.
Adams Äpfel. Ich liebe Adams Äpfel. Der Film ist so brillant gemacht, weil er ist nordisch. Der hat so schwarzen Humor, bedient so viele, eigentlich so viele Pointen, die man gar nicht erzählen kann und loslassen kann, lässt so viel Raum und trotzdem macht dieser Film die Welt ein bisschen besser.
Mit Mads Mikkelsen, ja, ne? Mhm.
Stimmt, ja. Der macht, da hinten raus geht, ist das so ein bisschen Hoffnung.
Und das finde ich immer gut.
Rabenschwarz, Rabenschwarz. Ja. Und ich liebe diesen Film.
Also, ich möchte.
Das war's jetzt aber mit der Film.
Ich möchte ganz kurz erzählen, warum hier das Folgende reingebracht wird.
Jetzt bin ich aber wirklich gespannt.
Sönke wollte sehr gerne heute Abend in der Bullerei speisen. Das geht aber, danke, aus Gründen nicht. Deswegen dachten wir uns, dann bringen wir die Bullerei halt her. Ja. Und zwar nicht wie sonst in einem Gang, sondern der Dauerbrenner und Bestseller der Bullerei wird hier heute serviert, das Überraschungsmenü.
Ui, das ist aber mutig, du.
Das bedeutet, der Gast weiß nicht, was er kommt. Normalerweise wird er gefragt, ob er irgendwelche Unverträglichkeiten hat oder auf irgendwas gar keinen Bock. Das konnten wir jetzt ja nicht fragen, danke.
Warum nicht?
Also,
habe ich auch nicht.
Sönke bekommt jetzt und Tim Duden selbstverständlich auch jetzt den ersten Gang serviert. Tim, kannst du erzählen, was es ist?
Der wird wahrscheinlich temperaturell von ein bisschen gelitten haben. Ganz im Bild geschmuddelt.
Weißt du warum?
Weil es vorübergetragen worden
ist. Nee, weil du zu spät gekommen bist.
Ha. Die gerade mitgezogen.
Also bitte, erzähl.
Ich habe niemandem die Verantwortung gegeben, ich habe nur den Umstand beschrieben, dass das so, das ist so schlimm bei euch.
Aber wenn ich jetzt, wenn ich da jetzt esse, dann, dann kann ich ja nicht mehr reden.
Ah, das schaffst du.
Ist
Im Wirtshaus geht das.
Ich finde, dass du heute auch schon relativ viel Redeanteil hattest für den Bereich, den wir sonst freigeben.
Ja, also insbesondere ich wollte auch sagen, ich rede auch so viel wie selten.
Finde ich also gut. Ich habe so ein, zwei Podcasts mit dir gehört, da hast du nicht so viel geredet.
Ich war noch gar nicht im Podcast.
Wo war ich denn? Hier unter anderem bei Unterwegs mit habe ich dich gehört.
Das ist jetzt ein Podcast?
Was denkst du denn?
Ich dachte, es wäre so eine, ja, so gesehen.
Was ist das?
Das ist
Unterwegs
Deutsche mit? Bahn.
Deutsche Bahn Podcast.
Da war ich auch schon.
Ja. Also für mich sind Postkarten. immer lang. So ein, zwei Stunden.
Ja.
Und das ermüdet mich meistens. Ich finde dann so Sendungen, so Radiosendungen bin ich gerne, wo man auch die eigene Musik mitbringen darf.
Ja, auch gut.
Und dann gibt's einen Redeanteil von 5 Minuten, dann kommt einer meiner Lieblingssongs, da kann man durchatmen und denken, was ist denn da wieder für ein Mist geredet, und dann kommt der nächste Rede. Bei sowas bin ich gewohnt und finde ich gut.
Rigi ist Influencer,
deswegen
macht der Foto vom Essen.
Ja, genau. Und ja, stimmt, da war ich das doch schon mal im Podcast.
Geschmortelarmschulter.
Ja. Also dann bitte nehmt euch, haben wir noch eine Serviette vielleicht, zumindest für unseren Gast, bitte.
Das wäre super. Für euch aber auch dann.
Wir sind heute personal ein bisschen anders aufgestellt.
Film? Oder hast du eine Idee? Oder wie, anders gefragt, nicht Film immer. Aber wie baut sich bei dir eine Idee zusammen? Ist das einfach so, weil du losgehst und ich muss mal wieder was machen? Oder hast du was im Köln? Oder wie beobachtest du die Welt? Wo holst du dir deine Geschichten her? Wo holst du dir deine Bilder her und das Ganze? Weil das finde ich wahnsinnig spannend.
Die kommen meistens zu mir, die Geschichten. Ich suche eigentlich nie. Und ich hatte bisher immer so in meinem Berufsleben das Glück, dass auch nicht zu viele Ideen auf mich kamen. Es sind immer, höchstens zwei immer, die gleichzeitig. Und dann war relativ schnell klar, für welche der beiden ich mehr brenne. Und das wurde dann angegangen. Und ein Jahr später wird er erst gedreht. Und noch ein Jahr später kommt er ins Kino. Alles gut. Meistens ist es mittlerweile ein Produzent, der mich fragt, ob mich ein bestimmtes Drehbuchthema interessiert oder ein Roman, worauf man ein Drehbuch machen könnte, und dann einen Film. Und ab und zu habe ich auch selber Ideen. Relativ selten, aber ab und zu ist es so, und dann wird es auch so auf Spur gebracht. Also, und irgendwann trennt sich dann so eine Spreu vom Weizen. Und das bleibt ein Projekt übrig und das mache ich dann. Eins reicht ja auch.
Gibt es in deiner Welt Talente, die du gerne hättest, die du aber nicht hast und deshalb ein Bild im Kopf hast, was du dadurch nicht auffüllen kannst?
Im Film jetzt.
In dem, was du so tust. Ich weiß nicht, ob du nur Film machst.
Also beruflich mache ich nur Film, ansonsten mache ich
keine Ahnung. Hast du auch schon mal ein Buch geschrieben?
Ich habe auch schon mal einen Roman geschrieben, das stimmt. Aber um die Frage, ich versuche mal die Frage zu beantworten. Deswegen kann ich ja nicht essen jetzt. Mit Vollmond spricht man ja nicht.
Ach doch, hier geht das.
Ja, hier geht
ja
das.
Wir haben Plopschutz.
Ich bin ein schlechter Fragensteller, weil ich manchmal so verklausuliert
ist. Ich finde dich heute ehrlicherweise überraschend stark im Fragenstellen.
Oh.
Wirklich. Macht richtig Bock zuzuhören. Meine ich ganz ernst. Ich meine es ganz ernst. Und ich muss jetzt lachen, aber ich meine es ernst. Ich meine es wirklich ernst.
Er meint das wirklich ernst.
Ich nehme das hier auch an.
Ist wirklich so.
Ich bin auch interessiert. Das kommt
jetzt so.
Weil es mal nicht meine Welt ist.
Dann nochmal ein Stichwort zu der Frage gerade. Dann fällt mir noch die ganze Frage.
Ob du ein Talent hast, was du aber benötigen könntest, um ein Bild zu auffüllen, was du gerne machen würdest?
Nee, habe ich insofern nicht. Dieses Talent habe ich nicht. Aber beruflich gibt es ein Talent, auf das ich ganz stolz bin. Das ist, ich weiß, was ich nicht kann. Und das finde ich eine Stärke. Also Film ist ja sehr weitläufig auch, ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich von Technik keine Ahnung habe. Ich bin an der Filmhochschule auch immer durch alle Prüfungen gefallen. Und dann muss man, weil es ja Teamwork ist, sich einfach das Talent haben, die richtigen Leute dazu zu nehmen, die das eben können. Und das finde ich schon ein Talent. Also wenn man die dann auch, also zu erkennen, dass man selber nicht kann und dann zu erkennen, wer denn diese Lücke füllen könnte.
Das größte Talent auf Erden.
Schon, ne?
Also ich 100 Pro.
Okay.
Es kommt mir so blöd rüber und immer so, ja, stell doch dein Licht nicht in den Schatten. Und ich sage, nee, ich weiß schon, was ich kann.
Ja, genau.
Ich weiß aber auch genau, was ich nicht kann. Und dann brauche ich auch nicht so tun, als ob ich das mache.
Ja, sehe ich genauso.
Das sind mein ganzer Laden, mein ganzer Erfolg, mein Umfeld besteht aus Leuten, die Sachen besser können als ich.
Siehste.
Komplett.
Der Regisseur hat es am einfachsten von allen. Ja, das kommen lauter Ideen von Ausstattern, Kostümbildnern, Schauspielern. Und ich stelle mir mal vor, ich stehe da mit einem Sieb, geht alles rein und die guten Sachen, die kommen unten raus und die anderen bleiben weg. Und dann finde ich also den Regisseur, ich finde es halt von allen am leichtesten. Und das ist nicht kokett, ne? Ich weiß ja,
ich verstehe das.
Was ich kann. Ich habe auch, und das stimmt auch, ich habe viel Glück gehabt, ne? Aber nur Glück reicht ja dann auch nicht auf Dauer, ne? Also ein bisschen muss schon was da sein. Und diese Kombination von Glück und sich einigermaßen gut anstellen, das war schon wieder etwas kokett. Die Stärken auch einbringen zu können, das finde ich eine gute Kombination.
Ich finde, du hast es wunderschön gesagt. Du verstehst es, ein Gefüge zusammenzusetzen, sei es bei den Schauspielern, dass sie sich untereinander irgendwie eine, ich mag das Wort Harmonie nicht so gerne, weil Harmonie schafft auch manchmal Langeweile und Schläfrigkeit, ne? Also ein bisschen Trouble darf da schon sein, jetzt nicht Krieg, sondern so. Aber ich glaube, dass das die Fertigkeit ist, weil wenn ich jetzt auch bei mir auf meine Bollerei gucke, ist es die Fertigkeit, die richtigen Leute zusammen einmal geführt zu haben und dann denen den Raum zu lassen und ihre Kompetenzen. Und wenn ich was sehe, was ich nicht mag, wüsste ich ja noch nicht mal, wie es besser geht, sondern ich kann nur sagen, und dann muss ich ein Bild kreieren, damit sie verstehen, was ich auch mache.
Ganz genau, so funktioniert mein Beruf auch.
Deshalb glaube ich, dass das sehr ähnlich ist, dieses Atmosphärische. Ich hätte gerne ein Talent. Ich würde sehr gerne ich würde gerne das, was ich tagtäglich so beobachte, was jetzt vielleicht bei diesem Sönke vorhin als Einstiegsthema, wo ich das Bild einer Frau auf, oder einer Person, ich habe ihn noch nicht mal Frau gesagt, einer Mutter oder eines Vaters, auf dem Spielplatz assoziiere, wo ich dann sagen, dieses Bild verdichte. So, das kann ich so im Labern, kann ich das ganz gut. Ich kann das leider gar nicht schriftlich. Ich würde so gerne gut schreiben können.
Das ist schwierig, finde ich auch.
Also ich schreibe gern, manchmal setze ich mich hin und schreibe jemandem einen Brief oder so und dann nochmal, oder Laudatien so schreibe ich, kriege immer Vorschläge, mache ich alles selber. Warum? Weil ich irgendwie finde, das ist mehr mein Duktus. Aber wenn mir da was gelingt, boah, ich finde das so schön. Und Rein Strunk, eine messerscharfe Beobachtungsgabe, finde ich. Und da ist nicht jeder Satz für ein, wie heißt das? Wie heißt der Preis?
Grimme.
Nee, bei den Schriftstellern.
Pulitzer-Preis.
Aber der hat so eine messerscharfe Beobachtungsgabe und der hat so eine Fähigkeit, eine Tonalität in den zwischen den Zeilen in der Wortwahl herzustellen. Das wirkt nicht gekrampft, es ist spitz, es ist immer lebendig. Diese Beobachtungsgabe bei die Zweitgeschichte beim der Handschuh.
Mhm, goldene Handschuh.
Die zweite Geschichte ist für mich viel geiler beschrieben und geschrieben als diese Hauptgeschichte, wo es um den Killer geht. Oder auch auch manchmal so dieser Irrsinn von modernen Leuten wie T.S. Ullmann. Mhm. So, wo ich sage einfach, das ist im Wort, wenn du T.S. Ullmann laut auch ausliest, sprichst, dann kriegt das eine Energie nochmal, wenn du sie nicht sowieso schon wahrnimmst. Da passiert irgendwas. Ich kann dir nicht sagen, ich hätte gerne diese Gabe dann, zu beschreiben, Geschichten zu erzählen in Schriftform.
Dann liest Benedikt Wells. Dann liest er Benedikt, der aber kann halt, das auch unfassbar.
Ich mag das, wenn Leute mit Worten
Dinge beschreiben.
Bilder im Kopf kreieren können. Was genauso mag ich das ja bei mir auch. Ich mag das, wenn ich Emotionen mit Essen erzeugen kann. Also auch was nicht griffiges, mochte ich nochmal deine Umschreibung so. Und wenn Leute das können, wenn die nicht, oh, aber schön, oh, ist ja aber interessant, oh, ist aber so, sondern dass da mehr passiert drüber, dass die Fantasie irgendwie anfängt, toll, finde ich ganz toll. Das ist ein Talent, was ich wirklich misse. Das hätte ich gerne.
Und wolltest du nicht gerade irgendwas sagen? Du würdest gerne die Situation, die du siehst, aufschreiben.
Ja, ich würde es gerne formulieren. Ich würde gerne Kurzgeschichten schreiben. Und
du könntest dir rein theoretisch einsprechen immer in dein Handy. Eine Notiz-App, das mit deinen eigenen Worten.
Ja.
Und dann, wenn du irgendwann mal die Zeit hast.
Aber ist ja nicht schön, wie ich spreche.
Aber es ist ja so, wie du es siehst und empfindest. Und wenn du irgendwann mal die Zeit hast, dann könntest du daraus sozusagen ein Band machen.
Ich kann das halt nicht.
Ja, du könntest, also vielleicht derzeit doch. Vielleicht ja,
aber
doch.
Aber hast du es denn mal versucht? Weil ich meine, vielleicht ist es ja ein Talent, ja, ohne dass du das
ja
weißt.
Ja, ja. Also ein bisschen, ich habe es ein bisschen versucht. So, da fehlt mir aber manchmal, ich bewundere ich solche Leute wie, und ich weiß nicht immer, ob die bewundern, aber ich mag Klaas Häufer Umlauf mit seinem Wort, mit seinem großen Wortschatz sehr, weil ich merke, dass ich da häufiger mal in einer Schlaufe mich bewege irgendwie so. Und denke ich so, wo hat denn der das alles her? Und jetzt weiß ich aber auch, dass er sich das anliest, ne? Also der tut was dafür. Ich glaube, ich bin ein unfassbar guter Beobachter, weil auch wenn ich in ein Restaurant reingehe, merke ich Atmosphären ganz, ganz, ganz schnell. Ich kann schnell Tische lesen, kann ganz, so tue mich da selten falsch. Auch wie ich mit Leuten umgehen kann, natürlich gibt's auch da mal den, aber grundsätzlich habe ich ein ganz gutes Gespür für die Situation wahrzunehmen, aufzugreifen und das ist manchmal sehr humoristisch. Also sehr, sehr, wirklich sehr, sehr.
Comedians arbeiten ja oft so.
Das meine ich eben auch. Und die können das eben auch zu einer Punchline ummodeln. Bei mir ist aber gar nicht. Bei mir ist halt immer was Ganzheitliches. Ich kann nicht das verdichten. Ich kann das auf dem Teller. Das kann ich. Das ist mein Geschenk. Ich würde gerne, ihr habt gestern lustigerweise, das war schon eine komische Einleitung, das Beerdigungslied von meinem Vater gehört.
Das ist eine komische Einleitung.
Weil ich, weiß ich gar nicht, bei mir ist irgendein Lied angespielt worden und dann dachte ich so, ich muss ja an meinen Vater denken und der ist letztes Jahr verstorben. Und es gibt eine Situation, die ist ein bisschen krude, vielleicht packe ich die auch aus Emotionen so ein bisschen seltsam zusammen. Als wir die Beerdigung von meinem Vater besprochen haben in Darmstadt vor Ort, da ging es natürlich auch um Musik. So, und ich mein Vater war früher mal DJ in einem Zorn im Country Club. So, und hat aber hier mit anmoderieren und so und anfassen und halt Platten.
Richtiger DJ.
Richtiger DJ noch. Das hat ihn auch immer wahnsinnig gemacht, dass DJs irgendwann nicht mehr gesprochen haben. Fand er richtig doof. Mein Vater hätte an den Breakdance auf
den Dom setzen können. Wie so ein
Rekommandeur. Ja, da hat er gut gekonnt. Und mein Vater war auch ein Freund von einem sehr leisen, sehr spitzen Witz. Hat sehr viel so Kottern ermittelt und so. Kennst du solche Sachen noch? Ja. Das habe ich alles durch meinen Vater, weil das ist so eine schöne, auch schöner, scharfer Beobachtungshumor. Und dann besprechen wir so, was machen wir? Machen wir hier Bocelli oder wie er heißt? Time to say goodbye. Natürlich war das jetzt nicht bei uns auf dem Plan, aber wir haben so überlegt. Und dann lass doch mal gucken. Und dann gehe ich an die Anlage von meinem Vater, der nicht mehr lebte, der auch spontan verstorben ist, nichts vorbereitet, also mit der Thematik gar nicht was zu tun hatte. Und dann war da, und jetzt muss ich lügen, Reinhard May ist das. Gute Nacht, Freunde im CD-Spieler.
Okay.
Das erste Lied.
Was, ach, wirklich?
Ja, das erste Lied. Und ich dachte, Alter, geiler ist es, kann es ja gar nicht mehr werden. Mein Vater auch manchmal so alte deutsche Liedermacher, nicht politisch, sondern eher so gesellschaftlich, humoristisch, auch Gebrüder Platschus und so, wenn die gut waren.
War so ein krasser Moment.
Und das war so ein krasser Moment. Und dann, der Text ist wunderschön, der passt auf, Faust aufs Auge für das Momentum, für meinen Vater, für das Ganze drumherum. Und das Einzige, was ich jetzt vergessen habe, warum ich euch das erzähle. Also Musik. Und da habe ich mir nochmal so die, dieses, so, wie schön das auch schon wieder geschrieben ist. Das sind ein paar Worte irgendwie so, und wie schön diese Worte sind. Und dann werden zwei Akkorde dazu gezimmert.
Naja.
Und dann ist das schon wieder so ein Moment.
Deswegen bereue ich ja auch, das hast du am Anfang gesagt, Sebastian, dass ich kein Musikinstrument gelernt habe, weil dann kann man ja sozusagen noch mehr Gefühl erzeugen mit Worten plus Musik, ob es Klavier ist oder Gitarre, ist ja, ja dann egal. Nee, ich verstehe das sehr gut. Reinhard May für mich auch total, als ich, keine Ahnung, um die 18, Abitur so, ne, da hatte ich ja eher so die linken Liedermacher, die ich gut fand. Und Reinhard May war immer so, aber wenn man da heute nochmal hinhört, also das Lied ist toll, dann gibt's ein anderes, das würde ich mir aussuchen. Das würde ich mir nicht aussuchen, aber ich will im Stehen sterben, heißt es, glaube ich. Kennt ihr das?
Ja.
Was auch einfach ein tolles, eine tolle Zeile ist. Ja, will im Stehen sterben, das heißt, du stirbst plötzlich, du leidest nicht irgendwie an irgendwas über Wochen oder Jahre. Mein Vater ist
im Stehen gestorben.
Super.
Also der
würde ich sofort unterschreiben.
Der ist oben gestorben und als er unten ankam, war er tot.
Mhm.
Also besser geht's nicht.
Ja, finde ich auch.
Ja, aber ehrlicherweise kommen bei solchen Liedzeilen oder bei so einer Schlagzeile kommt ja genau das raus, von dem Tim sagt oder was du dir absprichst, dass er ein enormes Talent des Schreibens, also was in dieser Zeile drin steckt, was du gerade erzählst, was das bedeutet, im Stehen zu sterben, ist für viele eine Zeile. Die Idee dahinter ist ja so schön, nämlich zu sagen, eine besonders schöne Art zu sterben. Keine Schmerzen etc.
Mal lustig, und das finde ich das Schöne eben an Worten und an guten Worten. Kannst du auch anders interpretieren. Das finde ich super, weil ich möchte nicht auf den Knien sterben. Also ich möchte im Stehen sterben, heißt für mich, ich möchte mir treu geblieben sein.
Ja. Ach so,
das interpretiere ich da komplett.
Du hast dich gerade
gemacht. Ich bin gerade geblieben.
Ja, siehst du?
So, das hat für mich gar nichts mit der Physis zu tun, sondern einfach so, nee, ich möchte im Stehen sterben, heißt für mich,
also
ich möchte gerade geblieben sein. Weil das ist so auch ein Wert für mich in meiner Moral, ethisch oder wie man auch immer das Denken, Weltbild nennt. Dass man versucht, sein Leben so zu gestalten, dass man abends, wenn man ins Bett geht, sagt, ich habe mir zumindest Mühe gegeben.
Mhm.
So ist mir vielleicht nicht immer alles gelungen, so, aber ich habe mir Mühe gegeben, es richtig oder richtiger zu machen.
Ja.
Wenn man so, und das ist für mich, das finde ich die Zeile sogar noch besser.
Wer das auch gut kann, ist Herbert Grönemeyer, ne, finde ich. Also der hat auch da manchmal so Sätze, der kriegt Gänsehaut zusammen, aber mit der Musik finde ich schon schon Musik ist ein entscheidendes Moment dabei.
Das ist mir auch erst viel später aufgefallen, dieses unfassbar tolle Album Mensch.
Ja.
Wenn man sich dort die Texte reinzieht und sie dann mit der Musik verbindet, das ist unglaublich.
Das ist
einfach auch das Letzter Wille, ne? Dafür seine Frau. Also jedes Wort, besser geht es nicht.
Ja.
Besser geht's
nicht. Manchmal ist nur ein Wort. Ja, Sekundenglück ist ein Song von ihm, wo es um Sekundenglück geht. Aber allein wenn ich das Wort höre, weiß ich schon, was der meint. Ja. Und das habe ich am Tag bestimmt 80 Mal so ein Sekunden.
Hast du schon mal bei einem deiner Filme geweint?
Nachdem sie fertig sind oder was?
Also nicht, weil du...
Weil es so schrecklich ist, nee, oder?
Weil es so gut ist. Weil so, sich nochmal... weil du nicht damit gerechnet hast, weil du überrascht warst, wie gut es ist.
Ja, habe ich schon tatsächlich.
Welche Szene?
Ja, es sind immer, es sind kurze Momente, also... Es gibt eine Szene das ist ein ganz gutes Beispiel, in dem Film Contra mit Christopher Maria Herbst und Nilam Farouk. Da hält sie irgendwann ein Plädoyer, also der muss vor Gericht, also vor so einem internen Gericht, und sie kommt völlig überraschend und hält ein Plädoyer für ihn. Und das fängt aber auch so an, so erstmal sagt sie, was sie alles falsch gemacht hat. Und dann kriegt sie so die Kurve und hält dieses Plädoyer über 5 Minuten ungeschnitten. Und da habe ich beim Drehbuch schon geweint, wie es immer, wenn ich das Drehbuch lese, habe ich geweint beim Drehen. Und immer, wenn ich den Film sehe, weine ich auch an der Stelle. Und jetzt, wenn ich darüber erzähle, auch, kriege ich schon wieder,
Und weißt du warum?
Weil es so tief menschlich ist wahrscheinlich. Lustig ist nicht.
ich denke viel übers Leben gerade nach, ne? Und viel über Situationen und viel um. Oh, Werte ist vielleicht das falsche Wort, aber wie ich die Welt ein bisschen gestalten möchte, was ich dazu beitragen kann, dass ein paar Sachen ein bisschen weniger drin sind, anstatt immer nur danach zu gucken. Ich finde das also nur in meiner, ich habe die Szene nicht als 5-Minuten-Szene im Kopf. Ich kann mich nur daran erinnern, das meinte ich aber eben auch damit, dass man ihn nicht nur wie ein Monster dargestellt hat, sondern dass er ist, das hat was Versöhnliches. Und ich finde, immer in allen Bereichen, ob es Sport ist, ob es Politik ist oder ob es ist, wenn Menschen aufeinander zugehen und sich irgendwie die Hand reichen, egal was vorher war, bin ich betroffen. Ich kriege jetzt Gänsehaut, gerade weil ich so 2-3 Bilder vor Augen habe. Das ist für mich Versöhnung. Ich finde Versöhnung.
Persönlich finde ich auch ein ganz tolles Wort. Aber auf jeder Ebene. Ne?
Ja.
Also irgendwie, wenn man ein Fußballspiel hinter sich hat und dann hast du verloren und dann muss man sich gegenseitig, dann muss man sich die Hände geben.
Ja.
Egal was passiert ist, muss man sich versöhnen auch da. Ne? Politik auch, klar. Und da eben auch.
Und halt das ganz große Miteinander. Ein bisschen mehr den anderen sehen, ein bisschen mehr die Welt des anderen durch seine Augen sehen. Es ist schon 80% der, also es ist schon durch.
Ja.
Geht ganz, 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 ganz schnell. Und deshalb ist, glaube ich, so eine Szene eben wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich habe das, darf ich schon, ja, jetzt müsste ich drüber reden dürfen. Ich habe nämlich selber bei einer Sache geweint, wo ich mitgemacht habe. Auch ähnlich. Und erst dachte ich so, du bist so ein eitler Fatzke. Weißt du, du bist gerührt von dir selber. Weil wir kommen gerade von dem Thema Beerdigung.
Ja.
Meine Beerdigung ist durchdekliniert.
Meine auch.
Wirklich?
Ja.
Mit Musik?
Mit Musik.
Oh,
ich weiß schon
das
was.
Das müssen wir gleich nochmal abgleichen.
Ich verrate aber nicht, jetzt, was
und es
ist.
Es gibt ein Momentum, wenn ich meine eigene Beerdigung plane.
Dass du da Tränen, ja?
Das habe ich auch.
Ich glaube, das kennt jeder, das habe selbst ich schon mal gehabt.
Eine Situation, das hat auch wieder.
Ich finde es so schade, dass ich meine Beerdigung nicht selber erleben kann.
Ja?
Ich würde so gerne im Publikum sitzen.
Aber das weißt du doch nicht.
Wow.
Aber das weißt du doch nicht. Vielleicht siehst du es.
Du weißt
doch
ja, was passiert. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Okay, aber es kann ja sein.
Also das glaube ich auch nicht, aber ich finde es auch verdammt schade, weil es ist ein schöner Moment.
Kann man daraus nicht mal einen Film machen? Das ist doch
vielleicht, ja, aber gibt es ja schon Heaven Can Wait und so, gibt es ja schon. Ne? Aber ich weiß auch, welches Foto auf der Bühne ist, ich weiß auch, welche Musik gespielt wird und ich finde es schade, dass ich, was heißt Trauernde, ist Quatsch, ne? Aber natürlich wird getrauert, wenn man einigermaßen beliebt ist bei seiner Familie. Das traue ich uns schon zu. Aber dann einfach, das ist so eine Bestätigung, ne? Dass ich vermisst werde.
Ja.
Und dass die Leute denken, ach, schade, dass der jetzt weg ist.
Ja.
Das kann ich aber selber nicht miterleben.
Hast du Humor in deiner Beerdigung?
Nee, noch nicht.
Du bist ja nicht bei Social Media vertreten. Es gibt einen Schotten, der hat sich mit dem Tonband beerdigen lassen. Und dann geht der Sarg so runter und sie sind alle am Rumheulen. Und dann geht auf einmal der hier. Hallo! Hallo! Er klopft an den Sarg und er ruft aus dem Sarg heraus und fängt an mit seiner Familie zu reden.
Da muss er aber einen gemeinen Komplizen haben.
Nee, aber sagt halt, irgendwie fängt an und alle so erst zu drehen, die Frau bricht nochmal zusammen, aber lacht total dabei und sagt, alles nur ein Spaß. Jetzt habt ihr auch eure Ruhe.
Ja.
Und dann geht er.
Aber
das war so.
Nicht schlecht,
so weit würde ich jetzt nicht
gehen. Die Schotten dicht.
Nee, aber diese Selbstbetroffenheit, die finde ich auch ganz geil. Also wenn man auch mal auf was angucken kann und das auch ein bisschen schön findet. Oft genug müssen wir uns verbal in allen Bereichen in Bescheidenheit erwälzen, was auch ein schöner Zug ist.
Finde ich auch.
Aber ich finde auch ein bisschen sich mal oder Dinge vor Augen oder von Dingen berührt zu sein, die man selber gemacht hat, kann ja auch nicht so verkehrt sein, wenn man es ernst meint. Und bei mir war es ich habe eine Doku gedreht mit Sascha Gröhl, auch ein ganz toller, das würde ich dir zum Beispiel sehr gerne empfehlen von mir. Ich habe vor 2 Jahren eine Dokumentation gedreht und die ist so zauberhaft gedreht und zauberhaft zusammengeführt worden und zauberhaft erzählt zum Schwarzwälder Hirschen. Da würde ich dich wirklich mal drum bitten, wenn du mal eine Zeit...
Kribbelpreis prämiert.
Ja. Aber wirklich ganz, da bin ich richtig, ist vielleicht mein bestes Fernsehen, was ich je gemacht habe. Also weil es auch was bewegt.
Das kann man auch sagen, finde ich. Ne? Also ich finde es nicht eitel, wenn du das sagst.
Ja, das ist ganz toll, da bin ich sehr stolz drauf, weil meine Position da gut ist, unser Verhalten, unser Verhältnis und die Art und Weise, wie wir sehr dicht dran sind, ohne voyeuristisch, ohne irgendwie jemand vorzunehmen, also wie behutsam. Da wirklich Geschichte, ganz, ganz toll. Und da haben wir jetzt so eine Art, nicht Spin-off, klingt immer so nach Technik und Folge 2. Und jetzt waren wir in einem Altersheim und einem Pflegeheim. Und ich gucke mir eigentlich nur an, warum haben wir alle so viel Angst vor dem Pflegeheim? Was ist das? Warum mögen wir den Begriff nicht? Warum so? Und dieses, warum kannst du mit keinem älteren Menschen darüber reden? Alle wollen vorher sterben, bevor sie da reingehen. Weil eigentlich steckt da ein schönes Wort drin, Pflege. Eigentlich ist das schön. Pflege ist ein schönes, wir pflegen den Garten, die Nägel, die Haare, wir pflegen. Und Pflegeheim ist das ist der einzige Begriff Pflege, den ich kenne, wo das wie so ein grünes Monster wird. Und dann gehen wir da halt rein und arbeiten auch mit Menschen, die eigentlich selber einer Spezialbetreuung oder Begleitung bedürfen, die besondere Bedürfnisse haben. Nicht ausschließlich Menschen mit Down-Syndrom, sondern auch andere Menschen, die so von unserem Bildungssystem und von der Gesellschaft nicht ausreichend betrachtet werden. Und dann gehen wir mit einer Dame, machen wir ein paar Schritte. Ich bin halt so der grobschlächtige Kerl irgendwie so und dann wird sie ein bisschen müde und dann hole ich einen Rollstuhl, setze sie hin und will sie an den Tisch bringen. Und der Mensch, der eigentlich selber begleitet werden muss im Leben oder vermeintlich begleitet wird, nimmt sich diese ältere Dame und sagt so Momente, so vertrauen Sie uns. Ich bin's doch und da ist doch der Tim. Vertrauen Sie uns. Wollen wir das nicht? Sie wollen doch gerne. Sie wollen doch bewegen. Sie wollen also alles ein bisschen anders mit der Sprache, ne? Und dann siehst du halt Fleisch, wie ich so, was passiert hier gerade? So wirklich diesen Momentum, dass wir eigentlich jemanden im Fernsehen haben, bildlich da haben in einer Situation auch wieder. Komplett ist dann aus der Distanz gefilmt, ne? Fast mit dem Zoom. Eine alte Dame, die nicht mehr kann, die kaputt ist, ich sofort in meiner Welt, ja, Rollstuhl machen wir und dann kommt dieser Mensch, dem wir vermeintlich auf den ersten Blick nicht zutrauen, nichts. Das ist unser eigenes Ding. Und dann sagt sie ja. Und dann ist dieser Mensch, der sie als auch mich gerade im Leben 2 Stufen weiterbringt. Also nochmal, unfassbarem, also wirklich für mich ein Moment. So, und da habe ich geweint. Da habe ich nochmal gedacht, ach krass, so das ist toll. Es war ein Zufallsmoment. Konntest du nicht zwingen, ist passiert einfach. Eigentlich wollten wir nur zeigen, wie wir alle zusammenholen zur Kaffeetafel. Und dann kam dieser Moment und das war so, wo ich sage, allein dafür hat sich wieder der gesamte Aufwand gelohnt. Und wenn die Leute das nicht sehen, dann werde ich das in der Endlosschleife, weil das erzählt alles, was mein Weltbild ist. Alles. Und das habe ich nicht ich gemacht, das hat dieser junge Mann mit uns gemacht. War ich toll, war ich sehr begeistert.
Ja, gerne. Also gucke ich mir gerne an und zeigst du mir deins, zeige ich dir meins.
Ja.
Dann musst du Sommerfest gucken. Das ist der Film, den keiner kennt. Mir sehr wichtig ist.
Sehr gerne.
Hast du, wie heißt das, VHS? Nee, das hieß früher mal.
CD oder Video?
Video,
DVD.
Ja. Kannst du das gucken oder bist du nur streamingmäßig unterwegs? Sonst schicke ich dir mal eine DVD.
Dann kommen wir jetzt aber zum Wesentlichen.
Zum Essen.
Nee, zu deiner Musik.
Ist das lecker.
Oder ist das noch geheim?
Zu meiner Musik.
Auf deiner Beerdigung.
Das ist natürlich geheim.
Ah ja, ich erzähle es mal gerne.
Sag du mal, Tim.
Also der Moment, wo ich von meiner eigenen Beerdigung...
Du hast bestimmt Creep.
Nein, ja, höre ich auch, aber Creep muss ich hören, da muss die Situation stimmen, um die Emotionen auch aus mir rauszuholen. Es gibt aber ein Lied, wo ich immer wahnsinnig berührt von mir selber bin. Und das meine ich jetzt spaßhaft, aber auch ernst, weil es stimmt so. Ja. Ich denke, oh, das ist so. Frank Sinatra.
My Way?
Ja.
Das finde ich aber jetzt ein bisschen
ich weiß.
Und naheliegend.
Das darf man nicht sagen. Das ist totgespielt, das ist so. Aber ich finde das Ding gut.
Tayo Asa hat's gekillt.
Nein, alles hat's gekillt. Aber ich finde es gut. Und ich weiß, dass das schlimmste Klischee-Lied dieser Welt ist. Aber ich finde es gut.
Klischees sind bei mir auch gut. Ich mag das eigentlich gerne.
Und es ist tot.
Das kommt ja irgendwo her, so ein Klischee.
Und es ist tot.
Aber My Way finde ich...
Aber Moment, schwierig. aber das war
wo kommt denn so ein Klischee her?
Weil's aus Tatsachen.
Aber jeder sich besonders fühlt, I did it my way. Das ist erstmal per se. Jeder glaubt von sich, wenn er, dass ich bin individuell, ich bin einzigartig, ich habe das gemacht, ich bin aufgestanden. Das ist ja schon ein heroisches
Gegen alle Widerstände habe ich mich erhoben und.
Exakt. Das passt auf jeden. Das ist wie Horoskop. Ich glaube, jeder hat so einen Teil in seiner Persönlichkeit. Und deshalb, ja, du könntest auch nicht my way, that's life, genau dieselbe Suppe.
So. Finde ich mal ein bisschen besser, also nicht so abgenudelt wie my way.
Ja, aber jetzt pack mal Schwarz-Weiß-Bilder, große Leinwandkirche oder wo auch immer, Schwarz-Weiß-Bilder von mir in unterschiedlichen Situationen, wo ich emotional gebrochener Mann ineinander übergehe.
Du sitze ich im Publikum und denke, aber my way finde ich jetzt falsch.
Dann hast du noch eine Alternative?
Ich habe Danny Boyle live gesungen von Ray Garvey. Heu, Rotz und Wasser.
Aber der muss dann noch leben, Ray Garvey.
Dafür sorge ich schon.
Er muss ja sein.
Dafür sorge ich schon.
Aber es muss. Oder ihr müsst so ein Hologramm vorproduzieren.
Also ich liebe bei Ray, wir sind befreundet. Und ich weiß gar nicht, warum. Irgendwann hat er es gespielt und ich konnte nicht erklären, was da los war. Sitze ich im Publikum und dann läuft mir das Wasser. Mhm. Und dann erzähle ich ihm das. Und seitdem, wenn er weiß, dass ich da bin, immer so. Und er hat viel Spaß beim Heulen, weißt du, so und ziemlich redet. Und das ist toll, hat er bei privaten Veranstaltungen auch schon gesungen. Dann habe ich live wieder auch Creep, sehr gerne Max Mutzke, weil ich einfach die Stimmfarbe, das, wenn der brät, das finde ich ganz besonders, ganz bemerkenswert, was ich sehr, sehr schön finde. Ich habe aber auch, jetzt muss ich lügen, kann man auf Hochzeiten und Beerdigungen spielen. Cello und Dua, wie heißt das? D-Dua.
Also eine Live-Idee hätte ich schon, ein bisschen Live-Musik muss bei mir auch da sein, aber auch vom Band, weil das Leute sind, die kriegt man nicht so ohne weiteres dahin, wo ich denke, wo ich am liebsten diese Abschiedsparty hätte. Aber live finde ich auch wichtig. Gitarre am besten.
Wir haben eine schöne Idee mal gehabt, Max hat sie ja nicht gehabt. Wir haben einen gemeinsamen Hotelaufenthalt im Schwarzwald gehabt und das Hotel, kann ich sagen, Schloss Elmau, macht wahnsinnig viel Kultur und auch politische Talks und musikalische Sachen, aber schon eigentlich auch eher auf dem E-Segment, viel Jazz, Piano etc. Und die wollten mit mir ein Gala-Dinner machen, so als Programmpunkt. Ich bin der Letzte für ein Gala-Dinner. Ich kann das gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Also was soll ich mein Essen? Ich kriege mein Essen nicht hochgepumpt, dass es einem Gala-Dinner der Standarderwartungshaltung auch würdig ist. Und dann Max und ich das gemacht. Wir haben uns dann zusammengetan. Er hat praktisch musiziert und ich habe dann später gekocht. Damit konnte ich das ein bisschen machen. Und wir haben das damals Soundtrack des Lebens genannt. Und Max hat sozusagen, hab Lieder ausgesucht. Max hat die dann in seine Welt übertragen, hat sie dann sozusagen performt und wir haben uns dabei unterhalten und jeweils eine Geschichte dazu erzählt, warum das ein Lebenslied ist, warum das ein Soundtrack des Lebens ist.
Während die Leute gegessen haben?
Nee, erst haben wir uns unterhalten, Musik gemacht und dann sind wir rübergegangen zum Essen. Da haben wir dann auch noch Quatsch gemacht und so ein bisschen, ich habe dann sozusagen seine Lieblingsgerichte gekocht. Was bei Max Mutzke relativ einfach ist, Schwarzwälder Jung. Auch nicht super komplex, aber dadurch...
Schwarzwälder Kirschtorte, oder?
Also Metzgersplatte am Ende des Tages und hintenrum gab es Eis, Spaghetti-Eis. Also relativ banal. Sehr, sehr, sehr lecker und das war ganz toll auf mehreren Ebenen, weil das Essen wurde lebendig, die Geschichten wurden und die Musik wurde noch lebendiger. Und das ist einer meiner Lieblings... Ich bin verärgert, dass du mir das gar nicht sagen willst. Weil ich krieg gerne Playlisten geschenkt.
Ich kann es dir ja nachher sagen, wenn wir hier auch fertig sind. Aber ich kann ja nicht hier meine Gesellschaft schon spoilern.
Du kannst es ja jetzt auch sagen.
Aber weißt du, was ich mir nehme? Wenn du mir schon die DVD schickst vom Sommerfest.
Dann kriegst du den Soundtrack für meine Beerdigung mit.
Oder eine Playlist von dir, von Musik, die dich bewegt.
Okay.
Oder die dich begleitet oder berührt irgendwie. Weil das mache ich inzwischen zum Geburtstag, bin jetzt 53, so viel wünsche ich mir nicht mehr, also sachliche Dinge, außer Überraschungsgeschenke. Nur damit die Leute das jetzt nicht in falschen Hals kriegen, ne? Du wünschst dir gar nichts
mehr. Angenommen wird immer. Angenommen wird immer.
Aber ich habe dann, was wünschst du dir? Dann habe ich mir gesagt, ich wünsche mir einen Soundtrack. Ich wünsche mir eine Playlist von dir. Weil früher bin ich wahnsinnig viel Auto gefahren, mache jetzt nicht mehr ganz so viel, um meine Ruhe zu haben. Um einfach alleine zu sein. Und habe dann halt Musik gehört und fand das dann eine Zeit lang auch anstrengend. Und dann habe ich diese Playlisten bekommen. Und du hast beim Fahren und Hören dieser Musik die Menschen, die dich umgeben haben, noch mal besser kennengelernt. Mhm. Ganz eine richtig schöne Nummer, wenn man bereit ist, sich drauf einzulassen. Manchmal sehr überraschend. Da war dann manchmal bei irgendwelchen Leuten, wo ich dann dachte, ah, du hast doch eine leichte Seite. Du hast doch Witz und Humor, weil die so angestrengt nach außen sind, dass du manchmal vergisst, dass da dann auch noch ein bisschen Schweißgeruch hintersteckt.
Ist eigentlich ein schönes Giveaway für die eigene Beerdigung, dass man einen Soundtrack des Lebens an die Leute der Beerdigung verteilt.
Sehr gut.
Oder? Musst du vorbereiten?
Ich wollte zwischenzeitlich nochmal sagen, ich gehe regelmäßig zu allen Voruntersuchungen und so. Ich bin kerngesund. Ne? Also wenn ich das jetzt hier mache und einen Plan mache, wie das bei mir aussehen könnte, dann ist es einfach wirklich in weiter Zukunft wird das erst sein.
Aber umso wichtiger, dass du vorbereitet bist, weil wenn es dich erwischt, dann halt plötzlich.
Ja,
hoffentlich.
Im Stehen, genau.
Wenn dann nicht vorbereitet, ja, blöd.
Ich werde ja über 80. Ja.
Hast du ein empfundenes Lebensalter?
Bitte?
Hast du ein empfundenes Lebensalter?
Ja, viel jünger. Also ich fühle mich viel jünger, als ich bin.
Nein, wo du das Gefühl hast, dass du dann stirbst?
Nee, das habe ich nicht.
Okay.
Ich kenne nur einige Leute, teilweise Freunde von mir, die sind mit 61 gestorben. Und dann habe ich immer gesagt, wenn ich 62 schaffe, dann werde ich auch über 80. Mhm. Und das habe ich geschafft. Insofern über 80. Kerngesund. Warum sollte ich? Ich ernähre mich gesund hier von Bullerei essen. Im Moment, was soll da schon passieren? Also wenn da nichts, wenn kein Unfall oder so dazwischen kommt.
Ich hab ein Alter im Kopf, ich nenne es nicht. Um keine Leute zu
nicht zu jinxen, sagt man jetzt neudeutsch.
Was heißt das?
Ja, dass du über etwas redest und dann trifft es auch tatsächlich ein.
Nee, ich meine, um jetzt jemand, der zuhört, vielleicht sagt, und sich Sorgen macht.
Ach so, okay.
Weil für mich hat das keine Bedeutung, ich habe nur ein Gefühl.
Ja, okay.
So, aber
nee, sollte man nicht sagen.
So, ne, also, ich würde es auch nicht sagen.
Nee. Ich habe bei Toya gab es früher.
Jackson?
Nee, eine Musikerin.
Ach so. Toya.
Ja. Die immer gesagt hat, sie ist mit 32 tot, das war so, die war so ein bisschen rote Haare, hat so ein bisschen seltsame Musik gemacht, auch so ein bisschen diese New Wave-Geschichte. Die hat immer gesagt, mit 32 ist sie tot.
Und?
Ärgert sich bis heute schwarz. Also lebt noch.
Sie lebt immer noch.
Ja. Ja. Versteht gar nicht, dass es nicht passiert ist.
Apropos den Löffel abgeben.
Ja.
Also wir essen ja hier nebenbei den zweiten Gang des Überraschungsmenüs. Mhm. Wir können ja gleich noch mal ganz kurz über den ersten reden, weil unsere Zuhörer, die wollen zumindest wissen, was wir essen. Aber Tim, ich muss jetzt mal was.
Joko, ich rufe dich zurück. Kennst du Joko?
Nicht persönlich.
Ha? Du bist schon wieder weg.
Der Teller, den wir jetzt gerade essen, ne? Mhm. Das ist doch ein bombensicherer Teller, oder?
Das Safety, ja.
Oder?
Das Safety.
Das ist ja, da kann ja gar nichts schief gehen. Mhm. Also wir haben jetzt hier gegessen glasierte Karotten, die sehr lecker waren, auf Kartoffelpüree in irgendeiner sehr leckeren braunen Soße. Und was für ein Fleisch?
Müsste Rumpsteak sein.
Und ein Rumpsteak filetiert, schön mit schöner Maserung von außen. Wie sagt man? Schön gebrannt, gegrillt. Mhm. Und auch bombenlecker.
Das kann es auch sein.
Aber und warum lecker, aber sicher, da geht nichts schief, oder?
Nix.
Oh, war das lecker.
Gar nichts, ganz
safe. Wirklich.
Mir schon fast zu safe.
Ich verstehe nach wie vor nicht, warum du auf weiße Teller bist. Ich frage mich jedes Mal wieder, ob es auf weißen Tellern gut aussieht. Sieht es auf weißen Tellern gut aus?
Ich bin kein Freund mehr davon, aber das ist die Reduktion des Alters in meiner Welt. Es ist ein Teller.
Naja,
ich habe auch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber ich würde schon weiß nehmen. Also ich habe das Gefühl, wenn es jetzt blau wäre oder so. Oder
naja, aber die Teller, die man jetzt halt so hat, irgendwelche Tonteller, die alle ein bisschen anders aussehen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das.
Ja, aber wenn du sie einsetzt.
Die ihr ja auch hattet.
Ja, hatten wir auch. Und das hat auch alles hat seine Zeit. Aber für mich hat jetzt meine Zeit diesen Teller ein Teller. Und hört auf also nicht noch mehr Glitter und
ja.
Also das ist ja meine Ermüdung, die ich gerade habe, dass ich gefühlt alles schon mal gesehen habe und die Wicht oder anders gesagt, ich habe noch nicht alles gesehen, aber dass ich manchmal es nicht mehr ganz so wichtig nehme, wie Leute, die es zum ersten Mal sehen, zum ersten Mal machen, zum ersten Mal wahrnehmen. Also es sind so, ja, das ist schön getöpfert, mhm. Ich verstehe das und ich verstehe auch das, aber das ist nicht mehr mal, ich will nicht mehr so laut beeindrucken. Mhm. Teller, das war wirklich einer der ersten Schritte bei uns in der Bullerei. Da ist er, guck mal, alle machen Farbe selbst getöpfert, kaufen die, und inzwischen werden die auch von großen Produzenten, die sind ja nicht mehr selbst getöpfert, die faken ja nur noch, dass sie selbst getöpfert sind. Das ist wie Apfelkuchen in der Tiefkühltruhe. Eine Zeit lang war immer auch alles auf Perfektion aus, und dann ist der ganz große Trend, der bis heute groß ist in der Lebensmittelindustrie, jetzt muss es aussehen wie selbst gemacht. Ist es aber nicht mehr. Und das sind auch die getöpferten Teller. Mhm. Also, wenn es das nicht mehr ist, dann brauche ich es auch nicht mehr machen.
Und ich muss mich jetzt mal kurz entschuldigen.
Oh, sehr gerne.
Da komme ich mit. Ist doch gut. Dann machen wir ein ganz kleines Päuschen.
Ja.
Kann man das Leben von Tim verfilmen? Was glaubst du?
Von wem? Von Tim?
Ja.
Also ich glaube schon.
Im Sinne von, interessiert das? Würde das jemand interessieren? Das meine ich nicht despektierlich.
Ich weiß.
Ist der Stoff, den Tim ausdünstet, verfilmungswert?
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo er herkommt. Da weiß ich jetzt zu wenig. Ne? Ich weiß nur, Pinneberg. Ja, aber das ist ja noch kein Qualitätsmerkmal.
Die kommt da.
Die Gosse?
Sekunde,
ja, okay.
Aber nicht gossig genug, um eine Straße nach deinem Namen zu benennen.
Warte mal ab, bis er gestorben ist.
Das ist ja ein geiler Plot.
Das ist noch viel härter.
Oder?
Bin so aus der Gosse, dass ich nicht mehr ansatzweise.
Guck mal, das ist das Filmplakat. Ein Straßenschild, wo Tim Meltzer Allee wolltest du, ne?
Nee.
Oder?
Hä?
Was wolltest du, Allee?
Weg.
Dorfplatz.
Dorfplatz.
Es gibt eine sehr drollige Geschichte über meine Wahrnehmung in meiner Heimatstadt. Ich komme aus Pinneberg. Ja. Und Pinneberg hat mal mit einer Agentur zusammen eine Kampagne entwickelt, um von diesem Vorstadt-Dorf-Proll-Image wegzukommen. Und da haben sie mit sämtlichen Gesichtern, die aus Pinneberg so kommen, wollten sie diese Kampagne fahren. Fettes Brot kommt ja auch unter anderem aus Pinneberg oder aus dem Kreis Pinneberg zumindestens. Und das hatte ich spitz gekriegt, und dann habe ich mich gewundert, warum sie mich nicht gefragt haben. Habe ich meinen Manager losgeschickt, habe gesagt, ruf mal an, ich würde gerne mitmachen. Und dann haben sie, ich mach's kurz, zusammengefasst gesagt, Herr Wirtz, wir lieben Ihren Klienten irgendwie so, aber der Inhalt der Kampagne ist, wir wollen weg von dem prolligen Image.
Das ist cool.
Und dann mich beleidigt und mach Werbung für M-Sound.
Aber wie würde man so ein Drehbuch angehen, um hier Meltzer zu verfilmen?
Ja, da gibt's kein 08, also es gibt kein Schema, ne? Aber wenn du schon sagst Gosse, dann gefällt mir das mal gut. Das ist natürlich viel besser, als wenn du der Sohn eines Star-Kochs wärst und dann den elterlichen Laden übernimmst.
Ja, ich bringe alles mit, die Zerrissenheit, das Scheitern, das Aufstehen, ich bringe alles mit.
Ja, das ist super. Das ist doch sehr filmisch. Also das können wir drüber nachdenken.
Ist ja so.
Und Kochen, Kochen ist ja sehr beliebt, Kochshows sind beliebt, also nicht bei mir, aber bei Leuten, mit denen ich viel zusammen bin. Und also das Thema ist auch gut. Es gibt gerade Filme, ne? Also Serie, glaube ich, wie heißt es? The Bear oder so? Ja, ja, hab ich nicht gesehen.
Richtig. Bitte? Nervt mich richtig.
Ja, ich habe es nicht gesehen, weil mich wieder zu wenig fürs Kochen und Küche interessiere. Deswegen habe ich andere Sachen vorgezogen, aber also grundsätzlich ja. Und man fängt an und redet mal zwei Tage und guckt, was er denn wirklich so erlebt hat. Und die Sachen, die er nicht erlebt hat, kann man ja noch dazu erfinden.
Okay, und
also das Spannende, ich bin ja auch, also ich überlege die ganze Zeit an dem Kochdokumentation, ne? Weil es gibt eine Sache, ich liebe die Welt, in der ich mich bewege. Ich liebe die Intensität, ich liebe die Energie, ich liebe die Kraft, ich liebe manchmal, also das Lieben, aber es gehört mit dazu. Die Welten, aus denen ich komme, die Gewalt, die unterwegs war, und damit meine ich eher so die also nicht das Zuschlagen, sondern diese Gewalt, das ist ein Monster. Küchen können Monster sein. Aber ich liebe das Teamwork dahinter, ich liebe das Auf und Ab. Und ich würde ja nur, und ich habe Angebote, eine Biografie zu schreiben, wird nicht passieren.
Weil du ja nicht schreiben kannst.
Ja, ich könnte es ja diktieren. So, die meisten sind ja nicht selber geschrieben, sondern da sitzt jemand und schreibt
Angela
das zusammen.
Hat das selbst gemacht. Ha? Die Frau Merkel hat das
aber
selbst
auch nicht
gemacht.
Alleine.
Glaube ich auch nicht ganz alleine. Wenn müsste es, und das ist jetzt gar nicht der Auftrag, also darüber reden wir nicht, ein Kochfilm, weil du sagst, Kochen ist nichts, was mich interessiert, mich auch nicht.
Mhm.
Mich interessiert Kochen nicht. Mich interessiert diese Energie. Mhm. Das ist das Geile. Ja, das ist der Küche, der Service, diese Power, diese Kraft, das, diese Welten, die drumherum passieren. Und da sind ja schon ein paar Sachen mal auch angedeutet worden, über Anthony Bourdain damals mit seinen, aber das war auch eher Reise und auch hatte nicht so viel mit Essen und Trinken zu tun. Und es gibt ja offensichtlich, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, dass Tim Raues Leben verfilmt wird.
Oh, das kann ich mir bei.
Weil der bringt ja die Geschichte noch klarer definiert mit. 36 Boys, Berlin, ne? Früher Straßengang, der einzige Deutsche unter Türken. Cotti hat abgezogen, dann eben sich wirklich hochgearbeitet. Elternhaus, das ist die volle Geschichte. Gibt's alles zu lesen in seiner Biografie. Das ist schon Filmmaterial, wo man eben sagen kann, ja, genau, da hat sich ein, also die, das Rocky-Ding ist es
eigentlich. Ja. Aber das ist natürlich schwierig dann, wenn das schon verfilmt wird, ist für einen zweiten erstmal kein Platz.
Ja, Tim ist immer First Mover.
Nee,
das ist schwierig.
Oder
ihr macht zusammen.
Ich würde ja lieber The Wrestler. Und das aber auf Kochen. Also dann, wenn du schon im Arsch bist.
Das war Mickey Rourke, das?
Ja.
Das
wäre viel geiler.
Aber wer würde denn Tim spielen?
Keine Ahnung.
Du hast auch Schauspieler.
Jan-Josef Liefers.
Ja.
Der hat doch schon den Wilmroth gemacht.
Wen?
Wilmroth.
Ah.
Kennst du ihn nicht?
Nee.
Ja, entschuldige. Wilmroth ist sozusagen der erste sichtbare Fernsehkoch gewesen. Da war es vielleicht noch lange vor Vico Toriani oder wie er hieß. Und Wilmroth war ein schlechter Schauspieler, erfolglos, optisch ein bisschen an Johann Lafer anzusiedeln. So ein kleiner Schnauzer irgendwie so. Und der konnte halt schöne Geschichten erzählen. Aber als Schauspieler. Und fing dann an, in der ARD damals noch mit einer festen Kamera sozusagen zu arbeiten und Gerichte zu machen. Und weil er auch nicht kochen konnte, hat er halt Geschichten erzählt. Rund um diese, ist angeblich der Erfinder vom Toast Hawaii.
Ja, ja.
Mit dem Heinzelmann-Kochgerät, hat aber auch die gefüllte Erde mit Mandel gefüllt, melodramatischer Kerl.
Der hatte hat sich auch live die Flotte Lotte.
Ja, genau, hat sich im Fernsehen damals ein Messer an die Brust gesetzt, weil er als Kopist, es ging so, der hat den ersten Shitstorm bekommen, dass er seine Gerichte alle geklaut hat, was auch stimmt. Und hat sich dann aber mit einer Mandel gefüllten Erdbeere zubereitet. Und zeigt das dann wieder so. Und dann der reindrückt. Und dann setzt er sich ein Messer an die Brust und sagt dann, meine Damen und Herren, so sollten Sie dieses Gericht irgendwo auf der Welt von irgendeinem anderen Koch jemals schon mal zubereitet bekommen, dann rufen Sie jetzt an und ich werde mir hier hier jetzt in diesem Moment das Messer ins Herz jagen. War eine wahnsinnig smarte Idee, aber es gab keine Telefonnummer, die eingeblendet worden ist, gab kein gar nicht.
Ja.
Und Clemens Wilmroth unter anderem, ganz danke schön. Milchreis? Stark.
Milch?
Auch stark.
Reispudding,
so mit Mandarineis.
Und Clemens Wilmroth ist der Erfinder vom Merch. Vom Product Placement.
Okay.
Ja. Denn es gab eine Situation, es gab nur eine einzige Kamera. So, und entweder hatte sie im Ganzen oder sie, wenn sie aufs Essen geschwenkt hat, ja, war er nicht mehr im Bild. Und dann hat er angefangen, sein Konterfei auf die Schürze zu drucken. Damit auch wenn er selber nicht mehr zu sehen ist, er selber noch im Bild bleibt.
Und das wurde verfilmt,
ja. Das wurde verfilmt mit Jan-Josef Liefers. Okay. Ist auch eine ganz dramatische Geschichte, hat sich später auch erschossen.
Mhm.
So, weil er einfach an schwersten Depressionen gelitten hat, aber eben diese Wirtschaftswundergeschichte von, haben sie gut gemacht, hat er Jan gut gespielt.
Aber ich glaube, Jan wäre ja zu alt, den jungen Tim Melzer zu spielen.
Ja, das Problem ist bei Leuten alten. Wie Tim jetzt, die sind ja
Lebensgeschichte.
Die sind ja noch zu präsent. Also du kannst ja eigentlich nur jemanden besetzen, die 20, wo es 20, 30 Jahre her ist.
Bleibt auch noch ein bisschen so.
Ja.
Also nicht präsent, aber zumindest nur am Leben.
Genau, und wenn du mal alt bist und über 90, du hast ja dein gefühltes Lebensalter, hast du ja, wolltest du nicht verraten, vielleicht ist es ja 100. Man dann natürlich irgendwann in 20 Jahren, kann man das dann machen. Und wer es dann spielen kann, das kann ich noch nicht.
Aber lustigerweise habe ich zwei Dinge ja im Kopf.
Du hast auch mehr im Kopf.
Ja, aber zwei Dinge, wo ich mir gesagt habe, als ich damals gefragt worden bin, Fernsehen zu machen, fand ich nicht alles gut, was im Fernsehen so lief. Und ich bin relativ konkret mit einer klaren Haltung da reingegangen. Ich hatte vorher schon ein Angebot, dann meine ich, weil es bin nicht ich, habe ich nichts mehr zu tun. Und ich war damit also schon auch Haltung immer gehabt. Und ich habe mir geschworen, dass ich merke, wann ich aufhören muss.
Mhm.
wenn ich durch, also wenn da nichts mehr ist. Und das ist wirklich so, wenn nichts mehr aus mir rauskommt, wenn ich diesen das Feuer nicht habe. Das lodert manchmal flacher, aber es ist immer wieder so ganz kurz, wenn es einmal durchatmen konnte, dann kommt da wieder viel, viel Blödsinn raus. Und das eine Zeichen ist, wenn ich ein italienisches Kochbuch machen möchte. Ich denke immer, ich bin Schleswig-Holsteiner. Ich bin in Lemzorn geboren, da sind die Kölnflocken erfunden worden und Pinneberg groß geworden. Wie wenig italienisch will man noch sein im Leben, um ein italienisches Kochbuch zu machen? Da gibt es Millionen von Italienern, die können das tausendmal besser.
Ach,
Finger weg. Finger weg. Und das andere ist wirklich, wo ich auch sage, höre ich auf, wenn ich jemals das wirkliche Bedürfnis hätte, eine Biografie zu schreiben, dann ist das für mich der Grund aufzuhören. Bei aller Liebe, was ich mache und sonst, mein Leben ist nicht von Interesse.
Hat man das Bedürfnis so. Einer Biografie nicht nur, wenn man noch Geld verdienen will?
Kann ja sein. Oder wenn man denkt, das ist es wert, mein Leben ist es wert, den anderen Leuten nochmal schriftlich und nochmal so. Bei der Merkel ist ja nicht eine Biografie, da geht es ja um die politische Agenda.
Da so ein bisschen. Da übrigens heute, da wir reden, am 5. Dezember, hat dieses Buch heute 200.000 Exemplare bereits verkauft.
Warum mach ich das?
Habe ich vorhin mal auf dem Weg hierher gehört.
Wäre schlimm, wenn
zum Preis von 9,8 Millionen Euro, 2,9 Millionen Euro bereits damit mit diesem Buch eingenommen. Wahnsinn. Und ist auch noch dick,
ist Umsatz, Buchhändler.
Natürlich Umsatz.
Ja, ist auch bald Weihnachten, das wird auch gerne verschenkt. Ne?
Ein richtig dicker Schinken vor allem.
Ein bisschen, was du sagen, wird sie auch haben. Ich finde jetzt auch Merkel mit mir gleichzusetzen, finde ich auch nicht unbedingt angemessen.
Nur weil
Merkel
du die für sie gekocht hast. Nur weil du sie nie für sie gekocht hast.
E und U.
E und U, Sender und Empfänger.
Nee, aber das sind so für mich Parameter, wo ich sage, hoffentlich kriege ich das wach mit, damit ich nicht so eine gescheiterte Existenz bin, die sich zwanghaft in jede Kamera. Aber ich habe Angst davor. Irgendwann verlierst du das, weil große Leute.
Nein, du kennst dich doch selber. Ja, aber du bist jetzt auch schon über 40. Ja. Da weiß man, was man ist und so, ja. Und
glaube ich auch.
Das kann mir nicht vorstellen. Außerdem kommst du ja aus der Gosse, wie du sagst.
Ja, nicht Gosse, aber.
Hast du gesagt?
Nee, ja, ich wollte dramatisieren.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Für Dramatisierung bin ich ja immer zu haben.
Das ist schon hartes.
Was ist denn jetzt mit dem Essen aus der Bullerei, Sönke? Hat's dir geschmeckt?
Ganz hervorragend, muss ich sagen. Oder? Ja. Ich würde es auch sagen, wenn es anders ist. Ne? Ihr kennt mich ja jetzt.
Ich fand den Hauptgang ein bisschen flach. Weil er keine Geschichte erzählt hat.
Mhm. Also ich muss auch sagen.
Ehrlich, ich fand den ehrlich. Das Rumpsteak mit einer guten Soße und sagt man Soße oder Soße?
Das darfst du doch Tim nicht fragen.
Warum?
Ich bin ein wandelnder Sprachfehler.
Bitte?
Ich bin noch ein wandelnder Sprachfehler.
Ach so, okay. Wie würdest du das denn sagen?
Soße.
Mit scharfem S?
Ich kann nicht anders.
Okay, alles klar.
Soße klingt so wie sexual.
Also Tim sagt zu Sven auch Sven.
Sven? Wie sagt man denn anders?
Und Sven. Und zu psychisch sagt Tim auch psychisch. So ist das halt.
Sprach.
Ja, also mir jetzt, das war ehrlich und am Anfang, das Lammschulter war das, ne? Mhm. Das war okay, aber da habe ich gedacht, das wird bestimmt besser und wurde es auch.
Es war leider kalt. Das habe ich gleich gesehen.
Ja.
Beim Lammfett zieht sich zusammen, kriegt einen Glanz, hat nicht mehr die. Deshalb meine ich am Anfang gleich, ist kalt geworden. Und ich weiß, ich bin schuld.
Ja, du bist schuld.
Weißt du, wenn du nicht alles abgerufen hast, und wie gehst du damit um? Manchmal ist es zu spät, aber was? Du hast eine Idee, du hast ein Bild im Kopf, du machst was. Und jetzt sind so viele Faktoren, die zusammenspielen müssen. Und jetzt passiert was nicht. Jetzt musst du da durch. Wir können ja nicht sagen, ich breche ab. Das haben die wie heißen die Fassbänders dieser Welt früher mal gemacht. Aber das ist heute eine andere Welt. Was machst du in solchen Momenten, wenn du weißt, irgendwie, es ist nicht das, was ich will?
Das klingt jetzt komisch, wenn ich sage, das ist mir eigentlich noch nie passiert, aber eigentlich ist es so. Also ich habe ja immer so einen realistischen Ansatz dann auch. Wenn ich mir ein Ziel setze, das muss so und so aussehen, dann weiß ich ja ungefähr, wie es erreicht wird. Ich glaube, in den letzten Jahren habe ich ja Filme gemacht, die Namenstrilogie zum Beispiel, die mir relativ leicht gefallen sind. Ich würde gerne mal wieder eine größere Aufgabe machen. Also raus aus der Kammerspielecke, sondern vielleicht mal so richtig so einen historischen Schinken wieder machen, der auch relevant ist, wo man auch was lernen kann im besten Sinne. Und da müsste ich dann wieder mehr tun. Also dann da muss ich wieder mich mehr anstrengen, damit das so wird, wie es ist. Und da kann so eine Situation natürlich entstehen, dass ich dann sage, oh, das hat jetzt nicht gereicht oder so. Aber im Moment ist eigentlich nicht so.
Wenn du sagst so ein Historien, was meinst du damit?
Sowas wie Charité?
Ja, Charité ist ein gutes Beispiel. Das Wunder von Bern ist ein gutes Beispiel. Die Päpstin auch. Also einfach, wo man eine andere Welt erschaffen kann.
Charité war ja schon episch. Also da hat der bei den Gassen, also wie sagt man, ein Gassenfeger, Straßenfeger, ja. Ganz Deutschland hat ja über die Charité gesprochen.
Ja, das stimmt.
Das war ja, also ja, das ist
aber
ja
so das ein war Film, einfach eine große Aufgabe und das habe ich ganz gut hingekriegt, wenn ich ja, das sagen darf.
So sagen.
Also dieses Gefühl, dass ich nicht alle, ich gebe auch immer alles, ne? Und aber das Gefühl, dass ich das nicht getan habe, das kenne ich eigentlich nicht in den letzten Jahren.
Was machst denn du dann?
Ist auch schwer zu sagen.
Ich ärgere mich.
Über dich?
Ja, klar. Bei Kitchen sieht man das manchmal. Also echter Ärger. Also ist ja kein gespielter. Also wenn ich so rumpöbel und beleidige, das ist gespielt. Weil ich beleidige nicht im echten Leben. Also, ne, ja. Dumme Sau, so, dann ist das Spaß. Dann, also wer mich da noch ernst nimmt, der merkt
eure Fäkalsprache finde ich auch schon interessant bei euch Köchen und in der Küche. Ja, das ist ein anderes
sehr Thema. Das sind ein paar Begriffe, die da mal, aber ist auch gar nicht mehr so. Also bei uns, das meine ich ja. Die echte Welt, ja, und die da, so wenn ich es ist schon echt, dass wenn ich hier reinkomme und ich als Pimmel bezeichne. So, aber nicht als Beleidigung, sondern das ist so die Nummer. Rede ich im Privaten mit Menschen wirklich? Nein, tue ich nicht. Das ist eine Rolle. Das ist eine Facette irgendwie so. Ja, aber ich ärgere mich erstmal. Und in den meisten Fällen ärgere ich mich nicht. Und also das ist der einzige Moment, wo ich mich ärgere, dass ich kein Geld habe. Dass ich es dann in dem Moment wegkaufen kann.
Damit es nicht...
Dass ich es ändern kann in dem Moment. Okay. Weil es sind Produktionsrahmen, sind Budgets, sind Dinge. Und wir sagen, boah, jetzt ist alles gut. Wir haben was falsch gemacht, ich würde es gerne ändern, ist nur kein Geld mehr da. Und neige ich sehr oft dazu, das selber zu bezahlen. Also Dinge dann selber in die Hand zu nehmen, was nicht immer
smart ist. Also, sowas kenne ich auch. Ne? Also ich gucke mir meinen eigenen Film eigentlich nie wieder an. Außer ich muss bei bestimmten Gelegenheiten, aber... Ich guck bis zur Premiere, da muss ich dann durch.
Du musst ja viel.
Bitte?
Du musst ja auch, du
schneidest doch. Ja, ich kenne ja jede Szene auswendig.
Das meine ich, ja.
Das ist richtig. Und aber den Gesamtfilm sehe ich zum ersten Mal mit Publikum eigentlich bei der Premiere. Da gucke ich noch und danach eigentlich nie wieder, weil ich immer nur die Fehler sehe. Ne? Also oft nur Kleinigkeiten, wo ich denke, Sekunde zu spät geschnitten oder warum hat der da irgendwie so eine komische Visur in der Szene? Solche Dinge, das ärgert mich auch, aber ich finde, das kann ich nicht mehr ändern. Und deswegen Dinge, die ich nicht mehr ändern kann, da beschäftige ich mich dann auch nicht mit, sondern gucke ich nach vorne. Ich ärgere mich auch, aber es ist auch so, dass viele es gar nicht sehen. Also das Publikum sieht es ja nicht unbedingt.
Das mag ich aber nicht. Aber ist mir auch egal. So, das ist so, bei uns der Standardsatz ist, das regeln wir im Schnitt.
Ja, bei uns auch.
Damit kannst du mir auf die Palme bringen. Richtig auf die Palme.
Ja,
da gibt es auch keine, ja. Weil das ist auch gleichermaßen so ein Schlag in die Fresse für.
Das versendet sich, kenne ich auch bei uns. Das geht auch, ja, ist auch nicht richtig. Ich ärgere mich auch. Aber wie gesagt, wenn es mal fertig ist, dann kann ich nichts mehr ändern und dann.
Ja, ich dachte, ich könnte da jetzt irgendwas lernen, wie wenn man damit anders umgehen kann, weil ich wirklich dann wütend wäre, also für mich innerlich wütend wäre. Dann stehe ich jetzt noch vor der Kamera, was auch schmerzhaft ist, denn in dem Moment, weil es ist ja eigentlich gerade was nicht recht, es ist eigentlich unangenehm, es ist dir eigentlich gerade peinlich, oder? Weil du gerade dabei, und dann hält dir noch die Kamera, oder dann kriegst du noch die Kamera in die Fresse gehalten. Und das ist dann, und wir reden nicht vom Kochen, sondern von bestimmten Situation oder Dinge, die dir...
Aber gab es schon mal Fehler, die dir aufgefallen sind, die du gerne aufgekauft hättest, auf die dich dann ein Zuschauer oder wer es auch immer gesehen hat, angesprochen hätte? Ja, also okay.
Nein.
Also es ist ja
da nur, musst du dich nicht so ärgern.
Ja, wahrscheinlich nicht. Und dann gibt es wirklich Situationen, wo du dann aus der privaten Schatulle sagst, dann zahle ich die Scheiße halt nochmal, dann wird das nochmal
getan. Oft genug in meinem Leben.
Wirklich?
Ja. Oft genug. Weil wenn Geld der einzige Grund ist, nicht das zu ändern, fuck it. Ja, das ist, und da hätte ich gerne mehr.
Aber ist ja, das ist ja fast schon, ist ja fast schon ein Ego-Problem dann, ne?
Ja, komplett, ja. Oder, ich bezeichne mich persönlich als die größte, also als den, nicht die größte Schlampe, den schlampigsten Koch, den es gibt. Aber in meiner Schlampigkeit ist eine Perfektion, da macht ihr euch kein Bild von.
Also.
Da ist wirklich, ich brenne da, wenn hier irgendwas hin. Deshalb, das ist schön. Ich denke dann so, ja, das ist schön und, es ist auch schön, dass es euch gefällt. Ich sag so, da haben wir aber gerade eine Geschichte liegen lassen, weil es nur Essen auf dem Teller ist, was gemütlich ist, was gut ist. Ich sehe keine Geschichte. Ich kann die Zutaten, ich höre nichts.
Ich möchte festhalten.
Da habe ich echt an deine Waffe.
Ich möchte festhalten, dass ich mich ganz herzlich bei dir bedanke, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Sönke Wortmann bedanken, der wirklich dafür gesorgt hat, dass wir ein sehr anregendes und schönes Gespräch hatten, in dem ich kein einziges Mal heute außer als Instrument eines Beispiels von Tim beschimpft worden bin. Das gibt's auch nicht so oft.
Und du hast mir auch gelobt. Du hast gesagt, ich höre dir gerne zu.
Ja, wir haben uns fast.
Und wenn ich das sagen darf, das war ehrlich gemeint, weil das kann ich ja erkennen. Das ist ja dann sozusagen der geschulte Blick,
das
ja, wenn ein Schauspieler dann was spielt und ich weiß schon, ob das so meint oder nicht. Und der hat, das kann ich dir sagen, Tim, der ist ehrlich gemeint.
Ja, du brauchst aber keinen geschulten
Blick. Das ist mir jetzt immer
der beschissenste Schauspieler, den du kennst.
Ja, aber jetzt geht es ja im Schauspiel, sondern um Wahrhaftigkeit.
Und es tat auch gut, vielen Dank.
Siehst du. Und ansonsten sagen wir, komm gut nach Hause mit der Deutschen Bahn, bitte. Und vielen Dank,
dass du dabei gewesen bist. Sehr gerne, es war mir ein Vergnügen.
Das war's, wir machen noch ein Foto.
Habe ich noch eine schnelle Frage
gestellt? Auf jeden Fall, eine schnelle.
Das aber ist schön.
Für den Pod?
Ja,
los.
Warum beschäftigst du, weil ich so das, was ich in dir sehe und gesehen habe und so... Warum ist deine Geschichte immer in der Vergangenheit? Weil ich glaube, dass du ein blitzgescheiter Mensch mit einem faszinierenden Blick auf das Jetzt ist. Und wenn du sagst, was verändern, kann man viel verändern, wenn man 900 Jahre nach hinten guckt oder wenn man auf jetzt guckt.
Beides, also auch
in der Vergangenheit. Aber reizt sich das nicht mehr, was im Hier und Jetzt, von hier und jetzt, von der Atmosphäre, von der Geschichte, die hier und jetzt passiert?
So meinst du bei uns in unserer Welt oder so? Oder in der Gesellschaft?
In der Gesellschaft.
Mache ich ja andauernd.
Der kleine Haie ist ja eigentlich
nicht. Ja, aber das sind die Vornamenfirma auch, also die Namenfirma auch. Mhm. Und wenn du mal guckst, der Spitzname, dann wirst du sehen, das geht um diese Gesellschaft. Und da geht's viel um, Machtmissbrauch, obwohl es eine Komödie ist. Gendern ist ein großes Thema da. Also ich halte mich schon für einen politisch wachen Menschen und ich glaube, das fließt auch ein in meine Arbeit. Manchmal mit Absicht, manchmal ist es so mit drin. Und ich glaube, wenn es mehr wäre, also wenn ich mit so einer Fahne vorwegrenne und sage, so Leute, ich erzähle euch mal was, wie die Gesellschaft so ist, dass es dann nicht ankommt.
Eine letzte Frage, wie ist dein Spitzname?
Ich hab keinen.
Wirklich nicht?
Ja, wie sollst du denn Sönke spitzen?
Alter, Wortmann.
Ja, Worti kam Gott sei Dank nie und dann habe ich neulich gemerkt, man hätte auch Money sagen können. Money. Ja.
Männlein.
Das wäre eine Katastrophe, das wäre das Ende gewesen. Ich hatte keinen, weil man meinen Vornamen nicht verspitzen haben kann tatsächlich.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.